Alô? Pock oder nicht Pock ist die Frage, Chat. Ich tendiere aktuell noch zu nicht Pock. Not Pock. Hat jemand schon Erfahrung mit einer Zahnzusatzversicherung sammeln können? Nee. Nope. Bin immer noch am Überlegen, ob ich mich nicht komplett privat versichern lasse, bis ich 40 bin. Ja, eigentlich, das ist ja so das magische Alter, bis wohin es noch irgendwie Sinn macht. Genug Kohle habe ich, aber ich muss mir dieses Jahr irgendwie überlegen. Sonst ist es zu spät. Magst du ans Trinken erinnern? Ja, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Ging ja gerade erst los. Ging ja gerade erst los. Manchmal, das habe ich jetzt die letzten Jahre über schon öfters festgestellt, weil Boomerhirn und so. Ich rede mittlerweile öfters schneller, als ich denke. Das war was, das habe ich früher besser hinbekommen. Da habe ich quasi genauso schnell gedacht wie geredet, aber heute rede ich schnell. Das heißt, wenn ich manchmal Sätze mache, wo das letzte Wort nicht passt, dann liegt das daran, dass ich das letzte Wort schon ausspreche, bevor mein Brain das letzte Wort processed hat. Zoomstick, vermute ich, nee, nee. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das für Leadspeak ist. Loomstick, danke für den Sub. Oder Leomstick? Leomstick? Aber danke schön für den Prime Sub. Extrem, extremely excellent.
Nice.
Glasfaser. Wer verlegt sich schon Kupfer ins Hirn? Was wird heute gemacht? High IQ Leute produziert. Wisst ihr? Hat schon geholfen. Ist schon wieder IQ plus plus. Naja, so ein bisschen schon. Ich merke das manchmal, dass wenn ich was sage und dann also gerade beim Stream ist das doppelt kompliziert so. Ich sag was, denk darüber nach, was ich jetzt quasi gleich sage und dann gucke ich so mit einem Auge auf den Chat und stell fest, ich kann nicht Chat lesen und verstehen und dabei sinnvolles Zeug erzählen und noch irgendwas hier am Rechner machen. Da fährt man einmal Bahnanschluss verpasst. Ja, so ist das. Ich kann dir aber auch sagen, wenn du öfters Bahn fährst, dann ist es auch so. Es liegt nicht nur an dem Einmalbahnfahren. Der Anteil von Sachen, die nicht pünktlich sind, ist da allgemein sehr hoch. Deswegen hast du gute Chancen, dass wenn du öfters Bahn fährst, du auch relativ oft Verspätung hast. Ich muss mal kurz Betriebssystem-Update machen. LeChark, POC-Subscription, Dankeschön. 33 Monate am Start, Alter. Ihr seid schon welche hier. Guck mal hier. Und wie lang ist der Loomstick? Am Start 4 Monate. Hey, guck mal, du hast fast den goldenen Keks schon. Ich mach mir hier die ganzen Krempel wieder zu. Ich muss mal kurz schauen, wie viele Pull-Requests, wie viele Issues habe ich offen. Oh, 16, okay, Alter. Ich muss da echt mal ran. Ich habe mir schon Gedanken zu gemacht, den Fiat-Champ zu updaten. Aber ich habe so aktuell kaum Mo Motivation und Zeit und Bock. Es wäre echt mal wieder Zeit, weil ich glaube, wenn ich mein Home Assistant update, dann habe ich auch Probleme, dass er nicht mehr richtig funktioniert. Oh, der Scam Train ist am. Das ging aber. Der ist heute instant am Start, der Scam Train. Erstmal die VM rebooten, das hat Priorität. Oh. Hype-Lull kann man gewinnen. Hype-Lull, Hype-Cool. Also, Hype-Lull ist eigentlich ganz nice. Aber der Rest ist so. Naja. Aber Hype-Lull ist tatsächlich ganz nice Emote. Aber der Scam Train, das ist wichtig, Leute. Ihr müsst euch gebaiten lassen. Der muss demnächst mal wieder ins Weltall fliegen, glaube ich. Wow, die Playlist ist unterschiedlich laut. Das sagt. Gute Frage. Ich guck mal, was meine Stonks machen. Max, hast du eigentlich die Firma der SSD geupdatet? Ja, habe ich. Hat ohne Probleme funktioniert. Ohne Probleme funktioniert. Lass mich mal kurz gucken, was meine Stonks machen. Meine Stonks können nicht richtig geladen werden gerade, weil Scalable Probleme hat, wie es aussieht. Was ist da los? Sorry for the inconvenience. Jetzt geht's. Okay. Also meine Stonks, naja. Naja. Also... Letzte Woche 294 Euro. Das ist jetzt ja nicht die Welt, da. Keine Gigastonks. Es gibt übrigens neue White People Happies. Wirklich? Echt? Wo? Was? Wie? Zeigen. Also auf GitHub noch nicht. Im Discord? Oder wo gibt's die? Oder hast du mir geschickt? E-Mails? Okay. Moment, Leute. Neue White People Happies. Jetzt wird sich... Ich bin mir nicht sicher, ob ich in der E-Mail eingeloggt bin. Die müssen wir jetzt checken. Wichtigste News des Tages. Manche Messages auf YouTube sind schon sehr weird irgendwie. So. Zeig mal her. Neue White People Happies. Also. Oh, der ist gut. Okay. Ich zeige euch das Ganze mal. Lul. Geil, Alter. Nudeln mit Lachs. Okay, Leute, neue White People Happy Backgrounds. Ich präsentiere euch der Iron Champ 3000. Pump Champ 3000. Und jetzt kommt das Beste. Nudeln mit Lachs. Das ist echt geil. Nudeln mit Lachs, Champ. Okay, runterladen hier. Download. Download. Nudeln mit Lachs sind halt Pog, ja. So, Repos. Ich bin mir gar nicht sicher, wo habe ich das Ganze liegen hier. White People Happy Desktop Background. Mal pullen, falls ich nicht hier das aktuelle habe. Doch, habe ich. CP Downloads. Quatsch. Hier. Downloads. Wie fängt das an? Mit XPP. Achso, jetzt haben wir mehrere. Die sind alle Day, oder? Wow. Warte. Das ist es nicht. Energy ist es auch nicht. Energy ist es nicht. Iron ist es. Noodles ist es. Das ist es auch nicht. Sport ist es. Ah ne. Jetzt muss ich das Ganze noch verschieben. Nach Images. So, Git Status. Dann könnt ihr euch gleich das Ganze pullen, falls irgendjemand Bock hat. Und jetzt müssen wir, glaube ich, die README noch anpassen, wenn ich das richtig sehe. Hier, Day. Day. Ah, guck mal, der kann das hier. Da haben wir jetzt noch Noodles. Dann haben wir noch Iron oder Iron, sagen ja da die Engländer zu. Sprechen das R ja nicht. Und Sport. Nice. Haben wir hier Preview. Da ist es. Nice. Okay, Git Status. Git Add. Git Commit. Git Push Origin. Boom. Wenn wir jetzt auf GitHub gucken, dann sollte es da schon eingetroffen sein. Ah, Nudel mit Lachs, beste. Okay, der ist auch nice. Aber ich weiß nicht, ob der so wirklich in die normalen Desktop-Hintergründe passt. Was habe ich denn da jetzt angeklickt? Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Desktop Notifications, okay. Losum Alpha, danke für den Sub. Der ist nicht schlecht. Das ist richtig Kakona-Style. Hell yeah. Weißt du, was noch übelst lustig wäre? Falls das gescheit aussieht. Wenn hier unten rechts das Kakona-Emote daneben sitzen würde und die Flagge halten. Ja, das ist ja auch die Logik, die da viele verfolgen. So nach dem Motto, was machst du denn, wenn du nachts von einem Einbrecher in deinem Haus überrascht wirst? Und der hat eine Pistole, dann brauchst du was Besseres, als der hat. Das ist Kakona-Logik. Eine russische Variante. Probier mal, ob du das noch hinkriegst, dass der Kakona die Flagge hält. Dann push ich's rein. Konnte den letzten Stream nur kurz reinschauen, haben die Steckdosen was getaugt? Also, die Steckdosen, die haben sich flashen lassen, wenn auch nur sehr widerwillig. Aber ob die was taugen, bin ich unschlüssig. Die sind sehr rudimentär, also die haben, also von den Features her, die kannst du remote ein- und ausschalten. Der USB-Anschluss ist immer an. Und irgendwie, ja, Leistung der angeschlossenen Geräte messen geht damit auch nicht. Also die sind feature-technisch schon an der untersten Stelle. Auf der anderen Seite habe ich die bekommen, 9 Euro für, oder 10 Euro für 4 Stück. Was natürlich unschlagbar günstig ist. Aber die waren beim Flashen etwas widerspenstig. Da musste ich Kabel anlöten und das war extrem klein. Ich musste sogar zum ersten Mal eine dünnere Lötspitze auf meinen Lötkolben machen. Ich hätte einfach gedacht, macht das Emote daneben und gut ist. Hast du dich eigentlich auf deinen neuen Job groß vorbereitet? Hab heute meinen Vertrag unterschrieben, am 1.10. geht's los. Eigentlich nicht wirklich großartig, weil meine Bewerbung und die Skills haben halt super zum neuen Job gepasst. Ja doch, ich hab mir, und das habt ihr auch im Stream gesehen, wir haben uns nochmal ein bisschen vertieft wieder Kubernetes angeschaut. Auch ein paar Sachen, die ich im Vorfeld noch nicht gemacht habe, weil ich wusste ja nicht genau, was da auf mich zukommt. Aber das, was wir hier im Stream gemacht haben, ist viel advanceder als das, was wir mit Kubernetes auf der Arbeit machen. Insofern nicht weiter wild. Neuer Scam schon wieder. Was ist denn hier los? Ja, Bezos muss ins Weltall. Ich sehe es schon. Anki, danke schön für den Sub. Anki, du hast nicht zufällig Path of Exile Guides geschrieben, oder? Ach nee, der Typ von Path of Exile hieß Enki. Jetzt hab ich durcheinander gebracht. Weil den ersten Charakter, den ich in Path of Exile erstellt habe, war nach einem Guide von Enki. Kann ich mich noch dran erinnern. Aber ich dachte Enki heißt er. Ja, trotzdem danke für den Sub. Pog Subscription. HiQ hier richtig auf dem Weg wieder. Ich sehe schon, ich spüre es schon, Chat. Chat ist heute einfach komplett überlegen. Der schlauste Chat auf Twitch. Aber Achtung, das verfällt mit der Zeit. Das geht wieder runter. Also es ist nicht so, dass man einmal subscribe und dann immer HiQ. Das wäre auch zu einfach. 1 Milliarde, Dankeschön, Pork Subscriptions, Bits. Was würdest du empfehlen, wenn ich Bock auf... Guck mal, jetzt hier, heute ist der Scam-Train mal richtig am Pogchampen. Was würdest du mir empfehlen, wenn ich Bock auf Linux-Server-Admin habe, aber mein Ausbildungsbetrieb eigentlich nur Windows-Umgebungen verwendet? Bald sollen wir Linux-Admins kriegen und ich könnte das passend mit der Ausbildung schaffen für die Stelle. Ja, dann sag denen doch, Leute... Ja, Moment mal. Die wollen Linux-Admins kaufen, obwohl die noch gar kein Linux haben? Ich meine, ich will mich da nicht beschweren. Das ist ja eigentlich streng genommen keine schlechte Idee, dass wenn man damit anfängt, dass man schon Experten dafür da hat. Aber trotzdem, meistens ist das ja so ein etwas fließender Prozess. Also ich würde ganz klar sagen, dass das was ist, in die Richtung du dich weiterentwickeln willst, wie man das so schön immer nennt. Und normalerweise ist es ja auch so, dass neue Stellen erstmal intern geöffnet werden oder kannst du gleich sagen, ich bewerbe mich da. Naja, spricht nichts dagegen. Ich finde das gut, ganz ehrlich. Ich persönlich hätte überhaupt keinen Bock auf Windows-Admin-Geschiss, aber jeder soll das machen, was er will. Darf ich dich mal fragen? Das interessiert mich wirklich jetzt. Und Chat, falls jemand von euch in der ähnlichen Situation ist, interessiert mich das von euch auch. Was ist der Grund, warum man als, sagen wir mal, Windows-Admin doch lieber in die Linux-Richtung möchte? Weil, umgedreht, Linux-Admins, die in die Windows-Richtung gehen, kenne ich nicht einen. Deswegen interessiert mich mal, was der ausschlaggebende Grund ist. Kann ja alles sein. Du musst mir jetzt gar nicht sagen, weil ich Linux so viel geiler finde. Man, vielleicht ist es ja auch, weil du denkst, es hat bessere Zukunft im Jobmarkt oder... Keine Ahnung. Würde mich aber einfach mal interessieren. Warum? Dark Blue, danke schön für den Sub. Holzklasse, 1 Monat, POC-Subscription hier. Es ist extrem. Nice. Laut meinem Chef, dass Linux die Zukunft ist und die Kosten für Windows-Maschinen... Ey, da muss ich sagen, das ist ein guter Chef, der weiß... Ich weiß nicht, ob er weiß, ich wollte gerade sagen, der weiß, wovon er redet, das weiß man natürlich nicht. Keine Ahnung, ob der weiß, wovon er redet, aber zumindest, wenn er wüsste, wovon er redet, dann würde ich ihm zustimmen. Gerade auf Servern, gell? Steen, dankeschön für den Sub. Sag mal, haben wir Dark zusammen gespielt? Vom Namen her kommt mir das bekannt vor. Hatten wir mal ein bisschen gelevelt? Ah ja, dann warst du das. Nice, nice. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Es gibt im Ende des Jahres, wo wir gerade dabei sind. Nicht Phoenix. Schwachsinn. Phoenix. Es gibt eine zweite Season auf Eden. Sind die bescheuert? Die haben noch gar nichts dazu geschrieben. Kacknoobs, Alter. Sowas muss man auch schreiben. Du siehst du bei denen im Discord. Es gibt im Herbst eine neue Season auf Eden. Also, wenn du Bock hast, wir sind wieder am Start. Du willst ja wieder nur zergen. Ey, ja. Ich kann kein krasses Ant-Man-Zeug mehr machen ohne die festen Leute. Ich würde durchaus ganz gerne mal wieder die ein oder anderen 8 versus 8 Sachen spielen, aber da haben wir einfach nicht die Leute für. Da auch gerade Achtergruppen. Und das Dumme ist, ganz ehrlich, es gibt ja doch ein paar, die gerne 8 versus 8 spielen. Das Problem ist nur, dass das meiste irgendwelche alten, sich selbst viel zu wichtig nehmenden elitären Spacken sind. So wie ich früher auch in Daok gewesen bin. Aber die sind anscheinend die letzten 20 Jahre komplett hängen geblieben im Kopf. Ich weiß nicht, was mit den Spielern los ist. Naja. Aber Herbst geht's wieder los. Also wenn du Bock hast, sag im Discord Bescheid. Ich glaub, du hast mich ja noch in der Liste. Sag Bescheid oder schreibe auf Twitter oder wo auch immer und dann kannst du gleich mitleveln von Anfang an, wenn du willst. Wir fangen ja dann wieder mit so 5, 6 Leuten an. EDV Forensik. Moin. Das ist so ein richtig krasser Oldschool-Name, muss ich mal sagen. EDV Forensik. Das klingt so ein bisschen wie zu Zeiten, als man noch Telefongespräche in der Vermittlungsstelle gepatcht hat und sowas. Ist richtig schön, richtig schön oldschool. Didi Holz, Dankeschön für den Sub. Leute, ich hab's gemerkt, ich muss öfter solche Streamtitel machen. Heute in den ersten 5 Minuten direkt irgendwie 10 Subs oder so. Übrigens, Chat, soll ich euch mal was Erfreuliches sagen? Wollt ihr es hören, Chat? Erfreuliche News, erfreuliche News. Force Champ. Und zwar, naja, wirklich für euch weiß ich nicht, wie erfreulich das ist. Ich bin schwanger. Ja, nicht alles verraten jetzt. Nein, regelmäßig streamen lohnt sich. Wer hätte das gedacht? Was natürlich auch Motivation ist, weiter regelmäßig zu streamen. Ich habe jetzt diesen Monat tatsächlich fast ohne Ausnahmen jeden Tag, jeden zweiten Tag gestreamt. Und ich habe so viele Subs wie noch nie vorher. Also es lohnt sich, anscheinend. Dann kann ich die Mods bezahlen. Ich bezahle meine Mods doch schon in Exposure. Ihr habt hier so ein grünes Ding neben dem Namen. Reicht es etwa nicht? Wo wir gerade beim Thema sind, Mods nicht bezahlen und Leute nicht bezahlen. Ich habe mich doch letztens bei euch im Chat mal ein bisschen drüber ausgekotzt, was da E-Sport-technisch im Hintergrund für shady Sachen laufen. Gerade so auf deutscher und europäischer Tier 1 und 2 Ebene. Ich habe heute ein Video aufgenommen mit einem Bekannten, der bis vor ein paar Wochen für eine europäische E-Sport-Organisation oder die letzten für 3 europäische E-Sport-Organisationen gearbeitet hat, letzten paar Jahre. Und da haben wir eine Stunde geschwätzt, das müssen wir noch ein bisschen schneiden. Aber da sind echt haarsträubende Dinger dabei. Von Verträgen, an die sich nicht gehalten wird, zu Überweisungen in Kryptowährungen, die nie ankommen und so. Das ist super shady Business. Woher weißt du das? Ja gut, wer sonst? Ja? Aber Veterans ist nicht, also der Moritz ist nicht der Einzige, von dem ich so Sachen gehört habe. Ich mach das jetzt seit 13 Jahren auf YouTube. Und ich habe das schon zu Call of Duty Zeiten immer wieder gehört, von Preisgeldern, die nicht ausbezahlt wurden, von Spielergehältern, die nicht bezahlt wurden, von Sponsoring-Sachen, die nicht eingehalten wurden. Nee, nicht Gambling. Nicht Gambling. Also wirklich, also nicht E-Sport, Rahmen, sondern wirklich Spielerverträge, die Gehälter beinhalten, die nie ausbezahlt wurden und sowas. Leute, die auf Training-Camps in andere Länder geschickt wurden und dort nichts zu essen bekommen haben und sowas. Das ist ganz, ganz furchtbar abenteuerlich, was da im Hintergrund läuft. Natürlich reden wir hier nicht von Weltklasse CSGO-Teams, die Millionen verdienen, ne? Natürlich nicht. Wir reden hier ein bisschen kleineren Brötchen auf deutscher und europäischer Ebene, E-Sport-technisch. Aber nichtsdestotrotz, da läuft dann auch viel Shit im Hintergrund. Soll früher schlimmer gewesen sein? Ja, höchstwahrscheinlich schon. Aber jetzt ist es mit System schlimm. Gerade weil die das extrem ausnutzen, wenn die Spieler aus osteuropäischen Ländern haben, die dann von daheim wegziehen und die man halt easy in der Hand hat. Ja, vielleicht ist euch auch mal schon aufgefallen, dass im E-Sport das öfters vorkommt, als man denkt, weil manchmal, wenn der Frust so groß ist, schreiben ja manche Spieler auf Twitter und dann wird das Ganze immer furchtbar schnell geregelt, so nach dem Motto, oh, da wussten wir ja gar nichts vor noch, ja, jetzt ist alles wieder gut. Obwohl die Spieler schon irgendwie 3 Jahre auf ihr Geld warten teilweise. Naja. Müssen wir gucken, das müssen wir schneiden, das Video. Und dann gibt es demnächst mal ein Wir regen uns ein bisschen über E-Sport-Bedingungen auf Video. Ich weiß, dass das nicht mehr so richtig in mein aktuelles Channel, ich wage es nicht mal Konzept zu nennen, reinpasst. Weil ich relativ wenig Gaming- und E-Sport-Content in letzter Zeit mache. Aber da muss man einfach mal was zu sagen. Scheiß drauf, ob der Algorithmus das mag oder nicht. Also wir haben über eine Stunde aufgenommen, gecuttet ist das Video wahrscheinlich. Wow, Alter, ist ja gut. Jetzt übertreibt man nicht. Monka S. Da ist einer befördert worden. Kann das sein, Sergeant Silver? Oder gab es Gehaltserhöhung oder sowas? Ja, danke. 25 Subscriber. Krasser Scheiß hier. Jetzt bin ich Millionär. Wer hat denn was gekriegt hier? Was soll's sein? Der Red Doctor... Spielunke, so nice, Imperial, GTK, ja, alter Battlefield-Veteran hier am Start. Believe Lukas, Worti auch wieder am Start. Dot Project, Max Tutan, der ist auch schon lange am Start. Winnie habe ich auch schon hier öfters gesehen. Der Captain Poggers hat ein Sub gewonnen. Ja, der hat es als Modge natürlich verdient. Enki, wie kannst du Enki einen Sub giften? Der hat doch eben, Moment, eben war es Anki, der einen Sub reingehauen und jetzt ist es Enki, der einen Sub gewonnen hat. Mein Gott, Leute, ihr überfordert mich mit dem Namen. Der Eichler auch am Start. Dev Operator, Xenoplate, Stufmann, Xaiti, Rizino, Super Basti, Feudai auch wieder am Start. Der ist ja der Subbox Camper Deluxe hier. Splixer und Daniel Digital 88. Pock hier. Dankeschön, Leute. Oder was heißt, also nicht Leute, Sergeant Silver. Die haben ja nicht alle gesubscribed, sondern nur einer hat gegiftet. Und wer hat gedodged? Wer hat gedodged? Jawohl. Ja. Kann ich nicht aussprechen, hat gedodged. Black Ripper hat gedodged. Mindscout hat gedodged. Killrock, alle gedodged. Easy dodged. Fresh Frog, easy dodged. Ja. Fuck, nice. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber nee, ich glaube, ich mit dieser E-Sports-Geschichte war ich jetzt ja durch. Ah, stimmt, ich wollte mir noch ein Video angucken. Vielleicht können wir uns das zusammen angucken. Ich habe nämlich gesehen, es gab heute ein neues Video. Das ist neu in das ist übrigens JavaScript, wer das nicht kennt. Aus irgendwelchen Gründen heißt JavaScript ja nicht JavaScript. Also, der JavaScript-Standard heißt ja nicht JavaScript, sondern ECMAScript. Hat eigentlich irgendjemand eine Ahnung, warum das nicht einfach JavaScript heißt, sondern ECMAScript? Das ist JavaScript. Aber... Ach, Moment. Ist der Standard für Scripting Languages including JavaScript, JScript, ActionScript? It is also best known as JavaScript Standard. Ja, genau. Ich meine, der Einfachheit halber, warum nennt man das denn nicht einfach JavaScript Standard? Schon gesehen, Golo, bester Mann. Ja, bei Ich guck ja die Videos echt gerne von ihm, wenn's, gerade weil die immer sehr on point sind und man weiß, wovon er spricht. Bagolo, denke ich ja manchmal, er ist ein Echsenmensch. Wisst ihr warum? Vielleicht sieht man das gleich in dem Video. Verschwörungstheorie. Weil, ich glaube, der hat einen Teleprompter, Teleprompter nennt man ja nicht, so einen Prompt, so einen Monitor rechts neben sich stehen. Und der guckt manchmal so rechts auf den Monitor und macht dann die Augen zu. Und da denke ich immer, Alter, Kek Alu, Echsenmensch enttarnt. Das hört gar nicht mehr auf zu bimmeln wegen den Subs, oder? Das kommt nicht mehr hinterher. Das hört überhaupt nicht mehr auf. Guck mal hier, was du angerichtet hast. Du hast schon selber. Jetzt hast du die Q voll gemacht bei Steam Labs oder was auch immer ich für die Subs verwende. Ich weiß es gar nicht genau. Ja? Jetzt hast du die AWS-Rechnung oder Firebase-Rechnung von denen in die Höhe getrieben. Weil ich habe natürlich kein kostenpflichtiges Abo bei Steam Labs. Was ist deine Meinung zu BattleBit Remastered? Hast du das Video schon geguckt? Oder warst du auch einer der, die mich im Stream fragen, was ist, weil es nicht in der Abo-Box bzw. im Feed gewesen ist? Ich habe von vielen Leuten gehört, explizit bei diesem Video, dass es nicht im Feed drin war. Also YouTube ist anscheinend der Meinung, juckt nicht. War das bei dir auch nicht im Feed drin? Oh, die Leute sind übelst böse, weil ich gesagt habe, ich mag die Pixel. Die Pixel-Grafik sieht mir teilweise zu platt aus. Guck mal hier, letzten paar Tagen sind sie richtig, richtig hier. Guck mal hier. Dein Video ist einfach Müll. Und man... Jetzt geht's los, passt auf. Dein Video ist einfach Müll. Und man merkt, dass du nicht 1984 geboren bist. Fuck, Leute, exposed. Sondern 1999 oder so. Auf gar keinen Fall 1984. Das hört man ja schon an der Stimme. Und deine Gründe sind auch so sinnlos, wie ein Haus im Meer zu bauen. Tja. Exposed, würde ich sagen. Leaked. Aber ganz ehrlich, ich hätte keine Probleme, 1999 geboren zu sein. 1999 wäre extremely pog, dann wäre ich jetzt 24. Das ist ungefähr das, glaube ich, so in dem Dreh, wie ich mit YouTube angefangen habe, vor 13 Jahren ungefähr. Ah, nicht ganz. Fast. Wäre ich dabei? 1999, easy. Hauptsache vor 2000. Weil alle nach 2000 sind, dumm. Aber unter 2000 beste. True. Und natürlich, wie das ist, es gibt selbstverständlich keine Ausnahmen. Alles so, das ist ultimativ so, wenn ich das sage. So. Ja, okay, und dann hat er noch ein bisschen weiter, geflamed. Oh, guck mal hier, der G-Bait-Punkt ist am Part. Das ist verdammt nochmal keine Pixel-Grafik, sondern Low-Poly-Grafik. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das in dem Video oder in meinem letzten BattleBit-Video exakt so genannt habe. Ich glaube, im letzten BattleBit-Video habe ich Low-Polygon-Look genannt. Und jetzt habe ich es, glaube ich, Pixel-Look genannt. Weil ich glaube, damit können einfach mehr Leute was anfangen. Zumindest zu dem anderen, klar, seid ihr alle kritikfreudig. Ihr kommt auch aus einer Ecke, die einfach alles nur scheiße findet, sobald es kein Battlefield-Grafik hat. Oder es sich wie Battlefield anhört und ihr habt einfach keine Ahnung, was ein gutes Spiel ausmacht. Also, ich möchte nochmal festhalten, dass ich wirklich bedingungsloser Battlefield-Fan bin. Wie man auch ganz klar erkennen kann. Wie man eindeutig an diesem Video auch sofort merkt, ja. der Absturz von Battlefield, das, ich bin einfach bedingungskompletter Fanboy. Leute, ich glaube, man sieht schon, dass ich ab hier jemanden gefunden habe, der Thumbnails für mich erstellt, oder? So, ab hier so. Wobei ich sagen muss, so mies waren die alten Thumbnails doch auch nicht für selbst gemacht, oder? Die gingen doch eigentlich schon ganz gut klar. Ja, es ist ein bisschen advancederes Word Art. Du findest Thumbnails overrated? Ja, das sieht YouTube anders. Ich hab einen Sub bekommen? Echt, wo? Ja, hab ich doch alle schon. Ja, keine Ahnung, was mit dem abgeht. AI-Thumbnails. Ja, ich finde, man erkennt das meistens, wenn es AI-Thumbnails sind. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich ursprünglich? Ich bin jetzt erstmal 30 Minuten Sidetrack gewesen. Ich wollte euch da noch irgendwas erzählen ursprünglich. Mit was habe ich denn angefangen? Ich habe schon wieder alles vergessen. Thumbnails siehst du eh nicht, du hast Clickbait Remover. Ja, aber was steht denn in den Videotiteln dann? Die Videotitel sind ja genauso Clickbait wie Thumbnails. ECMAScript. Stimmt, ja. Da habe ich mich gerade drüber ausgelassen. Ja, ja, wie gesagt, warum? Warum heißt dieser Krempel nicht einfach JavaScript-Standard, sondern ECMAScript? Okay, das gibt's ja, glaube ich, auch erst seit 2013. Okay, nein. Aber die regelmäßigen Sachen gibt's, glaube ich, erst seit 2003. ES5, genau. ES5 war 2013? Oder? Wann kam ES5 raus? Nee, dann meine ich was anderes. 2009 ist ja schon hyper aktuell. Ja. Aber ich finde halt, bei sowas könnte man es einfach JavaScript nennen, weil die meisten Leute damit was anfangen können. Immerhin, eins muss man sagen, JavaScript ist durch die gute Arbeit dieses JavaScript-Gremiums oder Workgroup, ich weiß gar nicht, was die genau machen, ehrlich gesagt. Im Prinzip sind es wahrscheinlich die großen Browserhersteller, die großen gibt ja nicht so viele, die da den Ton angeben. Aber man sieht an den JavaScript-Standards, dass man eine Sprache innerhalb von, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren von echt abartig zu ist nett zu benutzen umformen kann. Beim C++-Standard sieht man, wie man eine Sprache, die ursprünglich schon abartig war, noch immer weiter abartiger macht. Doch, JavaScript ist mittlerweile wirklich gut zu benutzen. JavaScript hat ein paar historische Sachen, die sind fail, ja? Zum Beispiel gleich, gleich, gleich oder... oder true, gleich, gleich, true und solche Dinger. Ja, es gibt schon Sachen, die sind sehr merkwürdig. Aber insgesamt ist JavaScript echt eine Sprache, die kann man gut benutzen mittlerweile. Also, meiner Meinung nach... Ich glaube, die müssten das normale gleich, gleich obsolet machen, weil das die Unbekannte ist. Also die unrichtig, undefinierte. Also ich meine, gut, die könnten das alte rausschmeißen und das gleich, gleich, gleich zu gleich, gleich machen und sowas. Ja. Ich bashe nicht C, ich bashe C++. Gegen C sage ich nichts, aber C++ ist von einer ekligen Sprache zu einer noch ekligeren Sprache geworden mit den neueren Standards. Mit vereinzelt guten Sachen drinne. Ja. Ach, da fällt mir ein, ich wollte mit euch ja noch ein anderes Video gucken. Habe ich nämlich letztens angefangen zu schauen, war ein Konferenztalk. Den fand ich, zumindest den Anfang fand ich, nicht schlecht, das hier. Aber das können wir jetzt nicht, das ist zu lang, 55 Minuten hier. Programming's Greatest Mistakes. Da geht es zum Beispiel um Sicherheitslücken, CPU-Bugs, Stonks, Aktienfonds, die pleite gegangen sind, weil sie sinnlose Sachen gekauft haben. Also AI-basiert sinnlose Sachen gekauft haben. Und es geht um den Matfile-Unfucker. Bester Name überhaupt. Wir gucken uns jetzt an, was der neue JavaScript-Standard so hergibt. Geöffnete Tab-Anzahl beim Troubleshooting. Ich habe die Tab-Anzahl auch ohne Troubleshooting geöffnet. Weil ich mir immer denke, freier RAM ist verschenkter RAM. Ah! Da geht noch was. Ich sollte noch ein paar Sachen starten hier, noch ein paar VMs. Was ist mit der hier? Das ist was für ein Aufwachstream. Das dauert 50 Minuten, dauert dann 3 Stunden, ja. Ja, das ist halt das Ding. Wenn wir das jetzt gucken. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was der neueste JavaScript-Standard so hergibt. Hattest du das noch mit der Steckdose hinbekommen? Habe deine Antwort vorher nicht mitbekommen. Ja, habe ich. Aber ich würde die Steckdosen trotzdem nicht empfehlen. Habe ich hinbekommen. Hat funktioniert. Wenn auch echt eklig, weil man sehr kleine Teile zusammenlöten musste. Aber es hat funktioniert. Also könnte man schon sagen, ganz schön Pog. Ja, wahrscheinlich. Ja, leider. Ich weiß gar nicht, Leute. Ich weiß gar nicht, wie ich meinen RAM voll bekommen soll. Habt ihr Vorschläge? Wie kriege ich meinen RAM voll? Okay, wir machen jetzt einen Plan. Max, sein RAM muss ausgelastet werden. Was soll er machen? Was ist die beste Variante, um RAM zu verbraten? Lupen brauche ich zwangsläufig. RAM-Benchmark, na. Die brauchen meistens nicht so viel auf einmal. Hockpuff. Geht das unter Windows überhaupt gescheit? Wahrscheinlich muss ich einfach noch 5 VMs starten oder so. Echt, das ist eine Windows-Forkbomb? Wirklich? Also die Bash-Forkbomb verstehe ich ja, wie sie funktioniert. Die Windows-Forkbomb checke ich nicht. Microsoft Teams starten, das stimmt. Da sind erstmal 5 GB weg. Egal, lasst uns jetzt mal angucken, was es Neues gibt. Blender und Unity starten. Übrigens, wisst ihr, das ist auch so ein Ding, was ich nicht verstehe im Startmenü. Ernsthaft, dieser kleine Button hier oben, ne, ist eigentlich mit der wichtigste Button im ganzen Startmenü. Aber der ist einfach so klein. Und vor allem, warum ist das so wenig benutzt? Ach, egal, ich darf mich nicht über Windows aufregen. Wenn ich damit anfange, dann höre ich nicht auf. Das ist wie wenn ich mich über C++ aufrege. Es gibt so zwei Sachen, wenn ich damit an, dann hört es nicht mehr auf. Okay, also, let's go. Was ist neu in JavaScript 2000? JavaScript 2023. 10-Minuten-Video. Da wird es nicht allzu viel Neues geben. Also, eine Sache habe ich im Hinterkopf, die ist neu. Und zwar, es gibt jetzt... Oder war das schon im letzten Standard? Die neuen Date-Time-Funktionen? Waren die schon im letzten Standard? ES 2022, oder? Ja. Glaub, das ist das, was ich meine. Oder ist das, gibt, oder gibt es das noch gar nicht? Übrigens, das ist eine sehr gute Webseite. Oh, das gibt's noch nirgendwo. Aber JavaScript hat doch neue Sachen für Datetime bekommen mittlerweile. Oder bringe ich das durcheinander und das gab es noch gar nicht? Naja, anscheinend gab's das noch nicht. Weil, was nimmt man denn in JavaScript für ordentliche Datetime? Ich kenne das hier. Das ist ganz okay, das habe ich jetzt schon öfters mal benutzt. Da kann man ganz gutes Date-Time-Handling mitmachen. Und was benutzt man? Moment.js gab es früher noch, das soll man ja aber irgendwie nicht mehr verwenden. Wie macht ihr Date-Time-Geschichten in JavaScript? So, dass es nicht kompletter Clusterfuck und Paints-Champ ist. Also mir fällt spontan nur das da ein. Skillkiller, Dankeschön für den Sub. 18 Monate Hyper-Subscription.
Nice.
Wie weit kommen wir in dem Video, ohne abzuschweifen? Das JavaScript-Ding. Das hat ja noch nicht mal angefangen und ich bin schon abgeschwiffen. Also insofern... Ja, schauen wir mal. Spannend. Can't wait. Okay, Leute, jetzt gucken wir das Video. Also, was ist neu in JavaScript 2023? Erzählt uns Golo von The Native Web.
Vor knapp 3 Wochen, nämlich am Dienstag, dem 27. Juni, wurde die neue Version des Sprachstandards von JavaScript...
Laut genug, denke ich, passt ganz gut.
...JavaScript, nämlich ECMAScript 2023 oder einfach kurz ES 2023 veröffentlicht.
Also.
Das Ganze ist zumindest meiner persönlichen Meinung nach dieses Jahr ein bisschen untergegangen. Zumindest habe ich keine großen Schlagzeilen dazu mitbekommen. Und das liegt sicherlich auch daran, dass ES 2023 keine speziellen Features enthält, auf die alle Entwicklerinnen und Entwickler händeringend gewartet hätten.
Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was da wirklich dabei ist. Ich dachte, Datetime ist dabei. Aber Datetime ist anscheinend gar nicht dabei.
2023.
Also insofern kein Plan, was da eigentlich dabei ist.
Ganz spannende Version, denn es werden ein paar erste Schritte in eine...
Du musst auch bald auf Windows 11 wechseln, Monka S.
...in eine interessante Richtung unternommen. Und welche das sind und was es in dieser Version überhaupt alles Neues gibt, das erfährst du in diesem Video. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Developers Dictionary. Vorneweg, von JavaScript, beziehungsweise wenn man es genau nimmt, von ECMAScript, kommt ja jedes Jahr im Juni eine neue Version heraus. Zumindest ist
das... Das wusste ich gar nicht, dass das jedes Jahr
das
kommt.
...seit dem Jahr 2015 so. Und wenn du wissen möchtest, was ich...
Ehrlich gesagt, ich habe das nie so genau verfolgt.
...vergangenen Sprachversionen jeweils so alles getan hat, dann gibt es dazu 2 empfehlenswerte Videos. Das eine ist ein großer Rundumschlag über alle Features von
ECMAScript. Habt ihr es gesehen? Echsenmensch. Habt ihr es gesehen? Ich hab's genau gesehen. Guck mal her. Pass mal auf. Guck hier. Revealed. Revealed. Kek Alu.
Das von ECMAScript 2016 bis einschließlich 2021. Und dieses Video, das findest du hier oben in der Infocard. Ja, und das andere Video, das war dann vor einem Jahr, das Update zu ECMAScript 2022, wo es dann quasi nur noch um die Neuerungen dieser einen Version ging. Das heißt, wenn du dir überhaupt erstmal einen generellen Überblick verschaffen möchtest, dann fang mit dem gerade eben verlinkten Video an. Und wenn du im Vorfeld aber einfach nochmal die Features vom vergangenen Jahr auffrischen
Ich habe keine Ahnung, was wie wann in JavaScript dazugekommen ist. Aber trotzdem, ich kann es noch mal betonen, nach C-Sharp, das würde er hier wahrscheinlich übrigens komplett anders sehen mittlerweile, aber nach C-Sharp ist JavaScript tatsächlich meine zweitbeliebteste Sprache. Normalerweise würde ich sagen Ruby, aber Ruby ist halt leider komplett bedeutungslos geworden die letzten Jahre über. Ich mag, also die Sprache Ruby, also die Programmiersprache, mag ich wirklich. Und ich würde auch gerne mehr in Ruby machen, aber Rails ist halt komplett durch. Niemand macht mehr was in Ruby on Rails. Ruby. Chat, ehrlich, habt ihr schon jemals was in Ruby on Rails gemacht? Beziehungsweise macht ihr noch was in Ruby on Rails? Das benutzt keiner mehr. Mein GitHub hat natürlich viele Sterne, weil das Projekt sehr. Aber das hat auch nicht viele Sterne für das, wie lange das schon so around ist. Das ist ein super Framework, ich finde das mega. Und Ruby ist auch eine super Programmiersprache, aber leider ist dadurch, dass Rails so ein bisschen zunehmend in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Leider. Ein bisschen Ruby auch dead. 53k ist für das, dass es das seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so gibt, nicht viel. Das Problem ist, dass es zu dem Zeitpunkt, wo GitHub rauskam, mein GitHub war ja ursprünglich auch in Ruby on Rails programmiert, ja, ist vielleicht teilweise immer noch ein bisschen, aber selbst zu dem Zeitpunkt, paar Jahre später, war das schon irgendwie ein bisschen auf dem absteigenden Ast? Was hältst du von Kotlin in Verbindung mit Spring statt Java? Ja, also ich würde Kotlin immer Java vorziehen, das sage ich aber als jemand, der beides noch nicht großartig gemacht hat. Aber Kotlin sieht mir viel, viel angenehmer aus als Java. Warum sollten die Async Await rausschmeißen? Das ist doch eines der besten Sachen an JavaScript. Vor allem, wie gut sie das integriert haben. Also, wie man gegen Async Await was haben kann, verstehe ich nicht. Ist doch Beste. Und in JavaScript ist es auch viel, viel einfacher als in C-Sharp zum Beispiel. Weil in JavaScript hast du nicht mehrere Threads. Da musst du dir überhaupt keine Gedanken zu machen. In C-Sharp ist es immer so ein bisschen kompliziert, weil es könnte. Auch wenn du was awaitest, kannst du trotzdem Probleme bekommen mit Multithreading, wenn du nicht aufpasst. In JavaScript ist es ausgeschlossen. Es gibt halt nicht mehrere Threads. Async Await ist völlig unnötig. Man kann stattdessen einfach Lightweight Thread. Na, ich weiß nicht. Ich finde, das hat schon. Also, erstens in JavaScript. Kannst es eh schwierig machen, weil die gesamte JavaScript-Runtimes das ja nicht vorsehen, dass du irgendwie Threading machst. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Webworker richtige, echte Threads sind. Also die ganzen Runtimes setzen ja darauf auf, dass das eigentlich immer alles nur ein Thread ist und dann mit Event-Loop, dass sich nichts in die Quere kommen kann, weil sobald du Threads hast, hast du auch die gleichen Probleme, die du bei Multithreaded Programmieren hast, dass du nämlich die oft, also relativ schnell ins Bein schießen kannst. Bei Async und Await hast du das nicht so direkt. Gerade in JavaScript, in C-Sharp hast du es immer noch, aber gerade in JavaScript hast du es nicht, weil das alles Single-Threaded ist. Ja, und ansonsten hat es ja noch andere Vorteile, dass du beispielsweise Sachen im Hintergrund machen kannst und es trotzdem quasi vom Flow her logisch besser zu durchschauen ist, was passiert. Weil du eben nicht irgendwie welche Callbacks machen musst, Threads machen musst und die du dann irgendwann joinst und hast du nicht gesehen. Also, das kann ich noch nachvollziehen, das auch, aber dass man was gegen Async Await hat, das verstehe ich. Ich finde das in C-Sharp auch sehr praktisch, Async Await. Und da kannst du so viel Multithreaden und Gedöns machen, wie du willst, ja. sogar ganz Low-Level mit minimalen Rappern um OS-Threads und sowas. Also, da finde ich sogar, da finde ich es gut, ja. So, jetzt gucken wir uns aber. Aber Leute, wir haben es geschafft, 1 Minute 39 Video zu gucken, bevor ich sidetracked wurde. Ja. Ja, genau. Das eine ist tatsächlich Multithreading und das andere ist quasi Background-Callbacks besser zu handeln in JavaScript. Ja, ich glaube, so kann man das vielleicht zusammenfassen. Dass du eher so einen Fluss hast von oben nach unten in deiner Logik, ohne 30.000 Callbacks. Also ich finde, Async Await ist eigentlich eines der besten Funktionen, die sie in JavaScript hätte einbauen können. So. Next.
Von 2022 springen und auch das findest du natürlich hier oben in der Infocard. Und last but not least, wenn du mit JavaScript insgesamt noch nicht so viel gemacht hast, dann findest du auch eine passende Einführung als Deep Dive auf unserem Kanal. Da gibt es dann auch noch weiterführende Videos zu verschiedenen Spezialthemen rund um JavaScript,
Feature 1
und so weiter.
Aber da Hashbang Grammar. Ich weiß nicht mal, was das sein soll.
Da stöberst du am besten.
Ah, doch. Ich kann es mir vorstellen. Mal gucken, ob das stimmt, was ich
einfach
mir denke.
Mal selbst. Ja, und damit kommen wir dann auch schon zu ECMAScript 2023.
Ich glaube, damit ist Folgendes gemeint. Mein Terminal ist gecrashed, das hatte ich noch nie. Ich glaube, ich habe es aus Versehen geschlossen. Lul. Was sie damit meinen, ist, glaube ich, sowas hier. Sowas hier ist damit, glaube ich, gemeint. Also quasi mit welchem Interpreter das weitere Textfile ausgewertet werden soll.
Und die neue Version bringt insgesamt 4 neue Features mit. Die ersten 2 reißen wir dabei nur sehr kurz an, die sind relativ unspektakulär. Da brauchen wir auch noch nicht mal wirklich ein Codebeispiel für, die erwähne ich einfach nur kurz. Spannender wird es dann bei dem dritten und vor allem bei dem vierten Feature. In diesem Sinne, was ist Feature Nummer 1? Feature Nummer 1 ist die sogenannte Hashbang Grammar. Ein Hashbang ist diese etwas seltsame Zeile, die man manchmal am Anfang von Skripten findet, die angibt, mit welchem Interpreter ein Skript auszuführen ist, und die fängt üblich.
Und wie ist das bei C-Raute? Ist das da auch so? C-Lattenzaun?
Möglicherweise mit einem Hash und einem Ausrufezeichen an. Und dann kommt so etwas wie zum Beispiel UserBinEnvNode, um anzugeben.
Ja, okay, dann ist das tatsächlich das, was ich hier meinte. Ja, guck. Das, was auch in der Linux-Welt als Shebang bekannt ist. Also Shell-Bang.
Dass man das Skript mit Node ausführen will. Und das Schöne bzw. das Praktische an dieser Zeile ist, dass man ein solches Skript dann direkt wie ein Binary aufrufen kann, zumindest wenn das Executable Flag gesetzt ist. Der Haken daran ist aber, dass es sich dabei natürlich um keine gültige JavaScript-Syntax handelt,
ja.
Denn genau genommen ist das ja kein JavaScript-Code. Und dementsprechend verlässt man sich bislang darauf, dass die Laufzeitumgebungen für JavaScript das schon...
Okay. Ist das jetzt wirklich eine Neuerung? Ich meine, ja, okay, es ist eine Neuerung. Es ist jetzt standardisiert, okay. Ja, okay. Hey, ich meine, das ist wieder ein weiteres Beispiel für, dass das JavaScript-Gremium sinnvolle Sachen macht im Vergleich zum C++-Gremium. C++-Gremium hätte jetzt irgendeine neue kryptische, was auch immer, Syntax eingeführt. So, das wäre jetzt der nächstgültiges C++. Wobei, Leute, ich bin mir gar nicht mal sicher, ob das nicht sogar gültiges C++ sein könnte, was ich hier hingeschrieben habe. Okay, Semikolon am Ende.
Irgendwie handhaben können.
Ich spring mal vor. So, was gibt's jetzt? Symbole für Weak Maps.
Feature Nummer 2 ist dann zumindest schon mal ein bisschen interessanter. Wobei auch das meiner Meinung nach noch ein ziemlicher Spezialfall ist und der dürfte bei dir vermutlich kaum für Jubel sorgen. Denn dafür ist der Bedarf daran dann einfach doch zu selten oder zu gering. Und zwar gibt es ja seit ECMAScript 2015 die sogenannten Weak Maps, die so eine Art Dictionaries, so eine Art Dictionary.
Ich war Weak Map. Ich hätte mit an Weak Maps hätte ich gedacht, dass es irgendwas ist, was mit Garbage Collection oder so zu tun hat. Aber anscheinend nicht. Was ist es denn? A weak map, das kann doch keiner aussprechen überhaupt. Is a collection of key value pairs whose keys must be objects or non-registered symbols. Und wofür ist das jetzt gut? Why? Weder weed noch weep map. Actual uses of. Ja, ich weiß nicht, was es ist, ehrlich gesagt. Extend objects from the outside without interfering with garbage collection. Okay, dann hat es doch was mit garbage collection zu tun. Ha! Habe ich mir doch gedacht. Bei dem Namen, das schreit einfach nach garbage collection. Aber ich verstehe trotzdem den Sinn noch nicht so ganz. Okay, was auch immer. Symbole für Weak Maps. Alles klar.
Was wiederum Key-Value-Paare enthalten kann. Und bislang war es halt so, dass man als Schlüssel, also als Key, für eine Weak Map ein Objekt verwenden musste. Und jetzt, also mit ECMAScript 2023, kann man zusätzlich alternativ auch ein Symbol als Key verwenden. Und das war.
Chat, weiß es jemand von euch? Ist ein String in JavaScript? Ist es ein Object oder ein Symbol? Oder nichts von beiden? Das können wir mal ausprobieren. Node? Wie geht das Type of? Type of String? Das ist Object. So, okay, weak map. Weak Map, Kekkel gleich, was mit New Weak Map oder wie ging das? Kekkel, Set, okay, Lull W, 1. Value used as Weak Map Key at was? Invalid Value. Ach, Key. Also, das geht damit nicht. Ich kann. Ja. Okay, String geht nicht. String geht anscheinend nicht. Jetzt ist die Frage, ob jetzt Strings auch gehen?
Passt schon mit Feature Nummer 2. Wie gesagt, das dürfte ein ziemlich ausgefallener Spezialfall
sein. Okay, das muss ich mal fragen. Ist a String... fragen wir mal ChatGPT. Ist ein String ein Symbol in JavaScript? Anscheinend nicht. What are the differences between a string and a symbol in JavaScript? Okay. Sequence of character, ja, ach. Unique immutable data type, das ist, was auch immer. Keine Ahnung, was das wieder für JavaScript Magic ist.
Sein, wenn das für dich überhaupt relevant ist. Beim dritten
Feature. Ich wusste bis eben nicht mal, dass es das gibt.
Deutlich interessanter, denn Arrays haben eine bzw.
neue Array-Funktion,
um Einträge in ihnen finden zu können. Bislang, wenn man wissen wollte, ob ein Array ein...
Stimmt, das habe ich sogar mal gelesen in irgendeinem Blogpost. Schon Google Bard ausprobiert, ne? Das habe ich sogar mal gelesen in irgendeinem Blogpost, dass es jetzt irgendeine Array-Add-Syntax gibt. Ja, das ist neu. Hier. Oder relativ neu. In welcher Specification ist das drinne? Das gibt's schon eine Weile. Das gibt's schon lange. Ist das erst 2022? Ah, das war letztes Jahr drinne. Deswegen kommt mir das bekannt vor. Nee, dann gibt es noch andere JavaScript-Funktionen.
Array-Funktionen. Das Kriterium erfüllt. Dann konnte man ja mit find vorgehen. Das hat schlichtweg den ersten Wert zurückgegeben, der auf das angegebene Kriterium gepasst hat. Analog dazu gibt es auch noch findIndex, was nicht den Wert direkt, sondern naheliegenderweise den Index des ersten Wertes zurückgegeben hat, der eben auf das angegebene Kriterium gepasst hat. Nun ist es aber halt manchmal durchaus so, dass man nicht am ersten Wert bzw. an dessen Index interessiert ist, sondern am letzten Wert im Array, auf das ein Kriterium zutrifft.
Ja, das ist einfach. In JavaScript-Logik drehst du das Array einfach um und dann suchst du von vorne und in Wirklichkeit suchst du deswegen dann von hinten. Das macht man in JavaScript so, ist kein Spaß. Ich verstehe bis heute nicht warum, aber das machen JavaScript-Leute so.
Beziehungsweise eben wieder an dessen Index. Und das war bisher eher mühsam, wenn man diesen letzten Wert finden wollte. Eine relativ gängige, allerdings sehr unschöne Möglichkeit war, das Array zunächst mit Reverse umzukehren.
Siehste, sogar er sagt das. Das machen Leute in JavaScript, ja? Die drehen das um. Natürlich könnte man auch irgendwie was bauen, was eigenes mit einer Schleife, die von hinten nach vorne durchläuft und so, aber ja, ich habe das total oft gesehen, dass Reverse gemacht wird und dann find.
Dann find.
Also mit total oft meine ich in GitHub-Projekten und Beispielen und Blogposts und so, wo ich mir auch gedacht habe, Walter, ihr dreht doch jetzt nicht das komplette Array um, nur um es dann zu durchsuchen.
Oder findIndex aufzurufen.
Das machen die, damit ich meinen RAM vollkriege. Ah, verstehe.
Und das Array anschließend mit Reverse wieder in die Ursprünge.
Dann hat es wenigstens mal einen sinnvollen Grund.
Reihenfolge zu bringen. Das ist natürlich lästig, das ist umständlich, das ist fehleranfällig.
Ja.
Und zum Glück
das
wird
sagt.
Das nun deutlich einfacher. Denn ECMAScript 2023 führt die beiden neuen Funktionen.
Dankeschön für den Sub. EEX000. Das klingt fast wie eine Adresse im RAM. Allerdings ist leider falsche Schreibweise, aber Hex, Pork. Danke für den Sub. Guck mal, hier sieht man es doch auch. Find last Index. Seht ihr, Leute, da kann sich das C++-Gremium mal was Schönes dran abgucken. Auch kleine Sachen, wenn sie sinnvoll integriert sind, bringen die Sprache vorwärts. Es muss nicht immer 50 neue Klammern sein und neue Dinger, die keiner außer einer auf der Welt braucht. Okay, wenn es kein verleaktspeakter Name ist, dann heißt du wahrscheinlich einfach Exo, oder?
Wir machen genau das, was man intuitiv
erwartet. Ja, das ist eine gute Idee. Das finde ich schön, sowas einzubauen.
Nur durchsuchen sie das Array eben nicht von vorn nach hinten, sondern von hinten nach vorne. Und auch das ist wahrscheinlich nichts, was man umständlich brauchen wird. Aber wenn man es braucht, dann ist es
unter praktisch, dass es
ein
da
sehr
ist.
Praktischer Helfer, der einem das Leben ein bisschen einfacher machen kann.
Sehe ich auch so.
Ja, und damit kommen wir auch schon zu Feature Nummer 4. Und in gewissem Sinne habe ich das gerade schon gestreift. Und das ist tatsächlich das Feature, dessen Relevanz ich für mit Abstand am höchsten und am wichtigsten halte. Bevor ich dir erkläre, warum ich das so sehe, zeige ich dir aber erstmal, was das neue Feature überhaupt ist. Und zwar geht es noch einmal um neue Funktionen für Arrays, denn es gibt nun neben den klassischen Funktionen Reverse, Sort und Splice auch die neuen Funktionen.
Ja, Moment, in C++ hätte es jetzt erstmal, passt mal auf, soll ich euch mal die C++, Moment, ich guck mal, er zeigt uns ein Beispiel, okay. Also, zeigt mal her. Das sind die alten, das sind die neuen. Wisst ihr, was C++ gemacht hätte? C++ hätte nicht etwa eine To-Reversed-Methode für Array hinzugefügt oder für List oder für Vector hinzugefügt, sondern es gäbe, wisst ihr, wie C++ das gemacht hätte? Ich sag's euch, C++ hätte sowas gemacht. Und noch irgendwelche komischen Lambda-Filter oder sowas hinten dran. Sowas hätten die in C++ gemacht. Passt mal auf, mich würde nicht wundern, wenn es den Scheiß nicht sogar schon gibt. Alter, C++, Mann. Es ist so klar, dass es Standard Reverse war. Ah, mein Kopf. C++ Gremium. Warum tut ihr uns das an? Okay, seit welchem Standard gibt's das? Das gibt es seit. Seit C++ 98? Ja. Und dann gibt es noch Reverse Copy Ranges Reverse. Das ist so schrecklich, diese Sprache, Alter. Was machen die denn? Dann noch lieber JavaScript.
First, toSorted und toSpliced. Und diese Funktionen haben einen kleinen, aber feinen Unterschied im Vergleich zu...
Wenn man hardware-nah coden lernen möchte, was würdest du am ehesten empfehlen? C, C++ oder Rust? Ganz ehrlich, das hängt von der Plattform ab. Und so ziemlich am besten, mit dem man anfangen kann, ist tatsächlich ein ESP32. Dann bleibt dir ja eigentlich nichts anders da über, als Plattform.io zu nehmen. Und das ist halt... Mit Arduino-Libraries, dann C++. Du kannst allerdings halt auch fast C-only machen, aber das Arduino-Zeug ist C++. Das hauseigene Espressive ESP-Framework ist reines C, ohne C++. Aber ich finde es, Plattform.io finde ich persönlich angenehmer. Ja. Du kannst ja auch ESP-EDF in Plattform.io benutzen. Ja. Also in dem Fall, ja, C und C++, also gerade C++. Auch wenn die Sprache scheiße ist und immer weiter ekliger gemacht wird, für so Hardware-Geschichten würde ich sagen, da ist halt mit Rust noch nichts. Auch wenn Rust theoretisch dafür ganz gut geeignet sein müsste, findest du halt kaum reale fertige Sachen, mit denen du das machen kannst. Zumal man auch ehrlich gesagt sagen muss, ich finde, dass Rust an der Stelle nicht unbedingt sinnvoll ist. Der Vorteil von Rust ist, ich nenne es jetzt mal kompromisslose Performance mit zur Compile-Time so sicher wie möglichen Memory oder Speicher. Muss ich anders sagen. Also kompromisslose Performance mit so weit wie es geht sicherem Speicherhandling ohne Garbage Collection. Das ist ja der große Vorteil von Rust. Also du kannst dir bei Rust zur Compile-Zeit schon relativ sicher sein, dass du keine Speicherprobleme kriegen wirst. Also ich meine, Memory Leaks kannst du in Rust auch fabrizieren. Aber es ist schwierig, sag mal, so ungewollten Memory Leak zu fabrizieren. Du kannst eine Liste machen, an der du unendlich viel anhängst. Das geht in Rust auch. Aber es ist schwieriger. Du hast vor allem so Sachen wie Index Out of Bounds und sowas. Das ist in Rust halt eine ganze Ecke schwieriger. Geht aber natürlich auch. Ja? Also da muss Rust muss trotzdem manchmal Runtime-Checks machen. Beste Beispiel dafür ist, du liest einen Index ein und greifst damit direkt aufs Array zu, weil Rust weiß ja zur Compile-Zeit nicht, was für ein Index eingelesen wird. Und also dafür ist Rust gut. Bei einem Microcontroller kann das von Vorteil sein oder auch nicht. Rust scheint halt in Security-kritischen Anwendung, wie zum Beispiel eine CSS-Engine im Browser oder sowas. Ja, das kommt ja nicht von ungefähr von Mozilla. Browser sind das Musterbeispiel schlechthin, finde ich, für Rust. Und man sieht auch, dass es daher kommt, weil Browser brauchen kompromisslose Performance und zusätzlich so sicher, wie es geht. Gerade Memory. Dass du nicht aus der Sandbox ausbrechen kannst und solche Geschichten. Also, gerade dafür ist Rust gemacht. Auf dem Microcontroller ist das gar nicht mal so wild, sag ich mal. Also, wenn du auf dem Microcontroller dann halt mal auf den Speicherbereich zugreifst, also, natürlich, wenn du Hardware professionell verteilen möchtest, ja, dann sollte das Ding nicht solche Bugs haben. Aber wenn du da halt mal auf den Speicherbereich zugreifst, auf den du nicht zugreifen sollst, dann rebootet das Ding halt. Ja, so what? Ja, davon leakst du nicht irgendwie zufälligerweise deinen Festplatteninhalt ins Internet. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Also für solche Sachen ist tatsächlich C++ gar nicht so übel, auch wenn es eine Kacksprache ist. C-Sharp in der Berufsschule war nicht gerade hilfreich. C-Sharp ist eines der besten Sprachen, die es gibt. Super krass supported von Microsoft. Mittlerweile relativ große Community, Anzahl steigend. Relativ gut zu lernen, relativ konsistent, auch wenn sie die letzten Jahre über viele Sachen da reingewurschtelt haben, die ein bisschen doppeldeutig sind, aber relativ konsistent. Relativ gut Libraries für alles Mögliche und geeignet für so ziemlich alles, was du machen willst. Webseiten, Backends, Desktop-Anwendungen oder Windows-Desktop-Anwendungen, kannst theoretisch Mobile-Anwendungen machen, Command-Line-Tools damit machen. Du kannst, wenn du so Sachen wie Blazor benutzen willst, sogar Web-Frontends damit machen. Also ist eigentlich eine sehr universelle Sprache. Ja, jetzt wo es Index Last gibt, steht der Sache ja auch nichts mehr im Weg. Das ist das, was uns davon abgehalten hat. Es gibt für den ESP ein paar Sachen. Es gibt auch MicroPython und sowas. Aber und ja, ich glaube, die Node-MCU-Dinger hatten auch irgendwie eine Möglichkeit, da Lua drauf laufen zu lassen. Aber wirklich ernsthaft programmieren kann man in ESP eigentlich nur mit C++. Gerade wenn man auf wirklich alle Features zugreifen will. Und da kommt man nicht. Für manche Sachen, für den Ultra-Low-Power-Prozessor da drauf, ich meine, ESP32 hat 3 CPUs, Ultra-Low-Power-CPU und ein Dual-Core 240 MHz Extensa-Chip. Da musst du sogar mit Assembler ran für den Ultra Low Power. Haben wir mal im Stream gemacht, ist ganz, ganz abartig. ULP? Ja. Guck mal, da haben wir. Da haben wir Assembler-Zeug. Ich sehe es gar nicht. Wo ist es denn? Oh, das verbotene Emote war da. Habt ihr es gesehen? Hier, da. iMove-i. Ultra Low Power CPU Assembler stellst. Yep, Clock. Ja, ich habe gesehen, dass es mittlerweile Versuche gibt, Rust auf dem ESP32 halbwegs lauffähig zu machen. Aber das letzte Mal, als ich das gesehen habe, war das noch weit davon entfernt, so komplett zu sein, wie beispielsweise das, was du mit dem Arduino, den Arduino-Libraries oder den offiziellen Sachen bekommst. Hast du eigentlich Tipps für die mündliche Prüfung? Naja, kurz ein bisschen Musik anmachen. Naja, Ahnung haben, wovon man redet. Was hast du für ein Projekt gemacht? Also du solltest Ahnung haben, wovon du sprichst. Und wenn du was erwähnen willst, wovon du keine Ahnung hast, dann würde ich es vielleicht sein lassen. Also von dir aus, das sind ja die Fragen nicht danach. Kannst du uns ja mal erzählen, was du für ein Projekt gemacht hast? Aber ansonsten, du solltest die Präsentation vorher ein paar Mal üben. Tatsächlich. Also am besten auch, wenn ihr mal jemand zuhört. Nicht nur, dass du ein Timing-Gefühl bekommst, sondern es hat riesen Vorteile, wenn man die Präsentation vorher zwei, dreimal geübt hat. Dann geht dir das Ganze nämlich viel einfacher von der Hand und dir fallen die Sachen, die du sagen willst, automatisch wieder ein, weil du weißt, ah, jetzt kommt das, ah, jetzt kommt das, jetzt muss ich das sagen, ah, jetzt kommt das. Und so dieses sich selbst erinnern, während man redet an das, was jetzt als nächstes kommt, das geht nur, wenn man das zwei, dreimal gehalten hat, ja. Dann fällt dir nämlich ein, ah, jetzt kommt die Geschichte, wo ich das Ende vom Satz ein bisschen länger aussprechen muss, dass ich passend dazu die Folie umschalten kann und sowas. Ja, deswegen, du musst das zwei, dreimal üben im Vorfeld und, oder sagen wir mal, dreimal üben reicht eigentlich, aber es sollten auf jeden Fall da auch mal jemand dabei sitzen, der sich das Ganze anhört. Und am besten ist, wenn es nicht die Mutter oder die Freundin oder irgendwie der Opa ist, sondern irgendjemand, der ein bisschen Plan von der Materie hat und wo man ein bisschen, kann man sagen, so ein bisschen unter Druck steht, weil man was Gescheites vorstellen will. Ja, daheim ist es meistens ziemlich wurscht, ob das was taugt, was man erzählt oder nicht. Die denken eh alle immer, man ist der Wahnsinnschecker, obwohl man es vielleicht gar nicht ist. Also, du musst ja auf jeden Fall zwei, dreimal, ich würde sagen dreimal halten vorher. Du musst es nicht übertreiben. Manche Leute sagen, oh, nehm dich auf dabei und sowas, finde ich komplett bescheuert. Wichtig ist, einfach halten, sodass man eben so an dieses, ich erinnere mich jetzt selbst dadurch, dass ich das ausspreche, was ich aussprechen muss, an das, was als nächstes kommt. Weil wenn du es dreimal gehalten hast, dann merkst du dir das. Dann weißt du, ah, okay, jetzt kommt der Teil, das heißt, als nächstes kommt das und das, ich muss jetzt das so und so sagen. Ich glaube, 15 Minuten hat man Zeit, gell? Oder wie ist das jetzt? Da gab es doch Probleme mit. Aber kann durchaus sein, dass das läuft. Wäre ja im Prinzip schon irgendwie gemacht dafür. Das, ja, aber die haben nicht die Standard-Library dabei. Die kannst du ohne Standard-Library kompilieren für Microcontroller. Out-of-Band-Management einführen bei einer unserer F Firma über Mobilfunkkonsolen. So, okay, krasses Zeug. Ja, dann weißt du ja bestimmt, wovon du redest. Also das tatsächlich. Ey, wenn du Bock hast, wenn du sonst niemand hast, ohne Scheiß, wenn du sonst niemand hast, es gibt bestimmt Leute, die sich gerne dazu bereit erklären, mit dir in den Discord, in den Channel sich zu hocken und oder einen Call zu machen im Discord. Dann kannst du Screensharen und das präsentieren und erzählen dabei. Wenn du sonst jemanden hast, ja. Gibt's bestimmt Leute. Normalerweise, ja, würde ich auch sagen, wenn du willst, können wir es hier im Stream machen. Aber erstens, erstens ist der Druck vielleicht ein bisschen zu hoch. Und das zweite Problem ist, ich kann niemand, den ich nicht kenne, screensharen lassen in meinem Stream, weil sonst macht's auf einmal, yep, ihr wisst schon, ne? Und außerdem wird die Präsentation geleakt. Wobei, ehrlich gesagt, von den Präsentationen Leak hätte ich weniger. Ihr wisst, was ich meine. Weil sonst gibt es Leute, dann sieht man auf einmal was im Stream. Das muss nicht sein. Ja, das ist gut. Wenn du die schon ein paar Mal gehalten hast, dann bist du wahrscheinlich recht gut vorbereitet. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie das Feedback war. Wenn du die dreimal gehalten hast, alle haben gesagt, Alter, so ein Schrott habe ich noch nie gesehen vorher. Dann vielleicht nicht. Aber da gehe ich mal von aus, das wird nicht der Fall gewesen sein. Was die Zahlen bei CMOD bedeuten, okay, das könnte ich erklären. Wie viel Strom der Raspberry Pi in einer Stunde verbraucht, was weiß ich. Was braucht so ein Raspberry Pi idle? 3 Watt oder so? 3, 4 Watt? Also 3 Wattstunden oder so? Irgendwie so. Weiß nicht, was braucht der Idle? Dürfen die auch in der Präsentation Fragen stellen oder alles erst danach? In der Regel danach. In der Regel fragen die nach der Präsentation. Du kannst auf jeden Fall sagen, am Anfang deiner Präsentation, Fragen bitte im Anschluss. Das kannst du sagen und dann machen die das auch. Sag Fragen bitte am Schluss. Also, siehst du? Also, jetzt haben schon ein paar Leute Bock. Kannst bei mir auf Discord kommen. Die Modkes hier, also die mit dem Grünen da, die sind auch sehr vertrauenswürdig, was sowas angeht. Die leaken auch nix. Mach dir irgendeinen Call, am besten nicht gerade in einem Public Discord Channel. Und dann wird das was. Easy Abschlussprüfung, easy life. Okay. Siehst du, wir haben das Video nicht fertig geschafft zu gucken. Jetzt geht's weiter. Wo sind wir stehen geblieben? Bei Too Spliced to. Okay, wo waren wir jetzt?
Die Zonen haben einen kleinen, aber feinen Unterschied im Vergleich zu den herkömmlichen Varianten. Bislang ist es nämlich so, dass wenn man ein Array zum Beispiel mit Reverse umkehrt, dann hat Reverse keine neue Kopie dieses Arrays erzeugt, sondern hat das vorhandene Array in place verändert. Das heißt, man hat immer die Originaldaten verändert, ob man das nun.
Das ist in JavaScript auch nicht so ganz konsistent. Manche Sachen ändern das Ursprungsarray und manche geben Kopien zurück. Es ist irgendwie nicht so ganz klar.
Sollte oder nicht. Und das war mit Sort und Splice eben genau dasselbe. Auch der Aufruf dieser Funktionen hat immer dazu geführt, dass das zugrunde liegende Array in place verändert wurde. Mhm. Und das machen die neuen Funktionen toReversed, toSorted und toSpliced nun eben nicht.
Ja, das ist nice. Das ist nice. Gerade, wisst ihr, wofür das richtig gut ist? Wenn man zum Beispiel so eine Suche hat. Also, stellt euch mal vor, ihr habt hier jetzt irgendwie eine Suche auf der Seite. Ja, ihr habt hier unten eine Liste mit ganz vielen Sachen und hier oben könnt ihr die Kommentare filtern, ja. Wenn ich zum Beispiel Stores eingebe, dann wird nur dieses Kommentar und so. Und das habe ich ja meistens, wenn es was Kurzes ist, so inline, so nach dem Motto hier, Array, Filter, das und das, ja. Wobei, nee, das ist jetzt auch schon so, dass eine Kopie zurückgegeben wird. Ja, nee, dann ist egal. Dann macht's keinen Unterschied. Ja, wenn ich, das ist natürlich die Frage. In dem Fall, wenn man es nicht weiß, heißt man aufgeschmissen. Aber ich finde die Benamung eigentlich auch ganz gut, weil Reverse, Sort, Splice bezieht sich ja im Namen quasi auf das Array selbst und toReversed heißt, es konvertiert das Array zu einem umgedrehten Array. Ich finde, die Benamung ist im Rahmen der Möglichkeiten gut gewählt. Also wieder was das JavaScript-Gremium gut hinkriegt und das C++-Gremium nicht.
Nicht mehr, die lassen das Original-Array in Ruhe, sie lassen es so, wie es ist und geben stattdessen eine modifizierte Kopie zurück. Das heißt, das ist endlich ein großer Schritt hin zu Arrays, die man viel besser als vorher als unveränderliche, das heißt als immutable Datenstrukturen verwenden kann. Und insofern sind
diese gute
Funktionen zwar vielleicht nicht das, was man nun tagtäglich braucht, aber wenn man sie braucht, dann sind sie natürlich Gold wert. Ach ja, und eine Sache noch.
Chat, ich würde mich nicht selbst bewerben, ich würde den gesamten Twitch-Chat bewerben für das C++-Gremium. Und unsere erste Amtshandlung wird sein, wir lösen das C++-Gremium auf und stellen die Sprache ein. So machen wir das. Das finde ich ist eine gute Idee.
So schön ist mit den Immutable Arrays, es gibt auch.
Und danach machen wir mit dem USB-Gremium weiter. Genau.
Die neue With-Funktion, die ein bestehendes Array nimmt und einen einzelnen Wert an einem angegebenen
Das ist auch praktisch. Ich muss sagen, die JavaScript-Leute, die denken wirklich nach, bevor sie neue Features reinbauen. In C++ würde das Ding dann wieder sonst wo sein und anders funktionieren, als man es erwartet.
Eben den Index
Wir
austauschen.
entwickeln dann Rust plus. Gibt's doch jetzt schon. Es gibt doch jetzt schon Crablang. Crablang. Crablang, nicht Müll. Crablang gibt es doch jetzt schon.
Und das ist der wichtige Punkt, ein neues Array mit diesem ausgetauschten Wert zurückgibt, statt einfach nur das vorhandene Array zu verändern. Das heißt, auch die
Das finde ich eine
With-Funktion geht
gute
in
neue
diese Richtung.
Funktionalität.
Nun kann man sicherlich die Frage stellen, wann oder wofür man
Ja,
das braucht.
Carbon, ehrlich gesagt, ich glaube nicht daran, dass Carbon das große Ding wird. Wie sieht's denn da auf GitHub aus? Ah. Ich glaub's nicht. Was ist das hier? Außerdem muss ich ehrlich sagen, finde ich die Carbon-Syntax jetzt auch nicht gerade angenehm. Nee, das nicht, aber die dürften hauptsächlich initial gewesen sein. Also, ich sehe es noch nicht, dass mit Carbon irgendwas das C++-Umfeld revolutioniert. Hat Carbon standardmäßig einen Package Manager? Recent Activities? Ja, gut, das geht bestimmt immer noch ganz gut. Es hält sich in Grenzen, Leute. Guckt mal, so viel tut sich da nicht. Also, es ist. Ja, okay, hier ist schon ein bisschen mehr. Ja, Lukas, ist auch so. Es gibt halt so ein paar Bereiche, da kommst du an C++ nicht drumherum. Ja, zum Beispiel, wenn ich meinen ESP-Microcontroller programmieren will. Die beste Programmierer ist DreamBERT. Perfect Programming Language, DreamBERT. Moment, kompiliert das zu JavaScript? Oh Mann. Dreambert. Alles klar. Ich bin mir hier übrigens nicht sicher, Leute. Ist das irgend so eine Meme-Sprache, so ein bisschen esoterische Programmiersprache? Oder ist das ernst gemeint? Ich würde sagen, das ist ein bisschen Gbait, aber für ein bisschen Gbait ist es mir ein bisschen viel Doku und ernsthafte Sachen. Gibt es einen Mod, der IHK-Prüfer ist? Nee, haben wir, glaube ich, hier nicht. Hat 9% Coverage. Es ist halt einfach nur ein Bild, ja?
Und welche Vor- oder auch welche Nachteile all diese neuen Funktionen haben. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie mit Immutable-Datentypen generell. Das ist immer dann sehr praktisch, wenn man zum Beispiel sehr effizient erkennen können möchte.
Was true kann auch maybe sein. Stand das da? Also, ich habe mal vor Jahren einen Blogpost gesehen bei Daily WTF. True, false, file not found. Ja, von 2005 ist das. Da gab es einen Blogpost, das ist wirklich aus einem echten Projekt der Code, ja. Da gab es hier einen Enum. Enum bool. True, false, file not found. Das fand ich damals so verstörend, dass ich mir das bis heute gemerkt habe. Gibt's das eigentlich noch? Wird das noch aktiv geschrieben?
Oder auch welche Nachteile all diese neuen Funktionen haben. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie mit Immutable Datentypen generell. Das ist immer dann sehr praktisch, wenn man zum Beispiel sehr effizient erkennen können möchte, ob sich an einem komplexen Datentyp, wie in diesem Fall eben einem Array, etwas verändert hat. Dann sind Immutable Datentypen eine feine Sache. Also gerade React zum Beispiel dürfte davon profitieren. Auf der anderen Seite ist es...
Wie gut, dass ich keinen React benutze.
Es ist natürlich so, dass dadurch, dass jedes Mal das ganze Array kopiert werden muss, die Immutable-Datenstrukturen nicht unbedingt die schnellsten sind und sie außerdem deutlich mehr Speicher verbrauchen, weil eben ständig neu kopiert werden muss. Das heißt, hier muss man ein bisschen überlegen, was wichtiger ist.
Ich glaube, das ist ein typischer Fall von, wenn man es braucht, weiß man, dass man es braucht und dann ist man froh, dass es da ist.
Die effiziente Erkennung von Änderungen oder der Speicherbedarf und die generelle Performance der Array-Zugriffe. Und das gilt es halt von Fall zu Fall.
So, was gibt's als nächstes? Das war's.
Tja, und das sind die vier neuen Features von ECMAScript.
Okay, es hält sich wirklich arg gegen Grenzen, was es im neuen JavaScript-Standard gibt.
2023.
Aber immerhin gut überlegte Sachen drinne. Immerhin gut überlegte Sachen drinne. Was machen die ein Jahr lang? Die haben sich wahrscheinlich ein Jahr lang drüber gestritten, ob es to-reversed, s-reversed oder reversing hieß. Ihr wisst, über solche Namensgebungen kann man sich vortrefflich monatelang streiten. Darling. Neues Fireship-Video. Okay, hat er ein neues Fireship YouTube-Video? To CPA. Was soll das sein?
It is July 17th, 2023, and you're watching the Code Report. The internet has a big problem. When you look at an image, how do you know if it's real? This image of the...
Vielleicht ist es auch NFT.
Pope tricked millions of grandmas worldwide. When you hear someone's voice, how do you know it's real? This is not my real voice. It's a professional clone from 11 Labs. My biggest fear as a digital creator is that tools like this will be used to fully replicate my online swagger and make me irrelevant. It's already happening to people. Like I legit thought that Greta launched her own oil company recently.
Hello, my name is Greta. And welcome to my oil company. I love how it is pumped out of the ground.
I'm a huge fan of oil and use it all the time, as you can see here in this documentary from Honey.
Wisst ihr, mittlerweile, man erkennt ja noch, dass es AI-generated und fake ist. Aber ich frage mich halt echt, ob man das in 4-5 Jahren immer noch so gut auseinanderhalten kann.
Pot that borrowed my deepfake animatron to make it look like I'm not AI generated. Luckily though, there's a new coalition in town that includes friendly mega corporations like Adobe and Microsoft who have stepped up to rescue us from these generative AI problems that they created. It's called the Coalition for Content Provenance and Authenticity.
Was? Geiler Name. Kann sich jeder sofort merken.
Or C2PA. Not many people know about it yet, but it should be on every developer's radar because it could change the internet as we know it. Basically, it's a spec or set of guidelines for both hardware and software providers that would attach metadata to every media file, like images, videos, audio, and so on, then use cryptography to digitally sign it, making every file tamper-aware. The idea is to make it impossible to change a pixel without the provenance of those changes being recorded on the file itself, or to a manifest that is permanently attached to that file. The first record will happen on the camera.
Wie soll das funktionieren?
Remember where the photo is taken. Then when you go to edit it in Photoshop, another record will be logged and signed there. It's almost like every image will become an NFT, minus the blockchain. You'll be able to click on this icon to inspect the provenance information to determine if that image was generated.
Ja, okay, aber das ist was Neues. So Sachen wie PNG und so, die könnten das ja noch nicht. Ich meine, man kann in PNG auch Meta-Informationen irgendwie. Okay, keine Ahnung, ob da überhaupt jemals sich was tut in der Richtung.
By AI, or determine if it comes from a trusted news source like BuzzFeed or InfoWars. This technology is already here, and just last week, the coalition was urging the U.S. Senate to put laws on the books that would make this technology essential.
And we propose Congress establish a new federal anti-impersonation right that would give artists the right to enforce against someone intentionally attempting to impersonate their style or likeness.
That actually sounds great.
Wow, das kannst du aber sehr, wie soll man sagen, sehr weiträumig auslegen, ja?
As a creator, I don't want to be impersonated, and as an end user, I want to make sure that I'm consuming authentic content. And it would be very useful to companies like Valve, who have recently started banning games on Steam that are suspected of using AI-generated content that could potentially violate someone's copyright. And other top companies like Stability AI are fully on board.
Images generated through our platform can be digitally stamped with metadata and watermarks. We welcome Adobe's leadership in driving the development of some of these open standards.
And not surprisingly, the U.S. Department of Defense is on board because they believe this technology can help surface bad actors like Steven Seagal or anyone else creating horrible synthetic content. Sounds pretty awesome, and I love when big corporations team up with the government to keep me safe, but when looked at from another angle, this could be viewed as a mass surveillance apparatus. In the future, yeah. It may be impossible to change a pixel on the internet without leaving a digital footprint. Currently, the spec allows for anonymity, but it talks about how this technology could be used with digital IDs issued by the government that would make it far easier to figure out who's creating all these memes that are offensive to our dear leaders. When this technology is combined with a digital currency and social credit system, we could easily shut down the meme warriors' internet access and reduce their allowance of lab-grown meat to just 12 ounces per week. In addition, it would give the establishment a monopoly on disinformation. Hypothetically, they could create all the AI-generated content they want while making it look trustworthy. And the vast majority of people out there will believe whatever authorities tell them. Like if this image had a NASA provenance signature on it, almost everybody would believe that we went to Mars, even though it's not a real place you can go to. In 1981,
kann ja auch schon überhaupt nicht sein, weil es nicht flach ist.
On it, almost everybody would believe that we went to Mars, even though it's not a real place you can go to. In 1981, the CIA director said, "We'll know our disinformation program is complete when everything the American public believes is false." This has been the Code Report. Thanks for watching, and I will see you in the next one.
Okay, jetzt bin ich komplett verstört, um was es da überhaupt ging. Aber wir wissen jetzt Bescheid. Weil darauf reagieren, ich guck mir erstmal in der Vorschau an, was das ist. The best Stack Overflow question ever asked. Ich reagiere ungern auf Leute, die auf was reagiert haben und dann reagieren so. Aber was ist denn die beste Stack Overflow question ever asked?
Alright, so I did need to do something very, very, very important, okay? I'm gonna The problem to the question, of course, was what is the best way to measure your dict in bytes.
Yep, dict.
A friend and I were having a boys' night out, and we got on the topic of compressions and unique ways of measure data structs. Unique ways to measure data structs. One of my problems at work is managing a very large LRU. We are frequently
haha kekv LMAO lol vev kekv
running out of memory, and estimates all seem to be way off. I thought it would be straightforward to measure dicks, but it's been complicated. Let me explain the current approaches. One, JSON Stringify.
Okay, nur dass ich es jetzt verstehe. Die suchen den besten Weg, wie man ein Dictionary in JavaScript, wahrscheinlich geht es um JavaScript, oder? Oder um welche Programmiersprache geht es? Python? Wahrscheinlich geht es Python. Das ist wahrscheinlich, ja, hier, added in Python, okay. Also, die Size, was ein Dictionary in Python verbraucht. Das ist in der Tat gar kein allzu easy Task, weil du nicht genau weißt, wie Dictionary intern funktioniert, würde ich mal sagen. Also zum Beispiel in .NET sind Collections manchmal doppelt so groß, wie sie Elemente haben. Warum? Weil aus Effizienzgründen, wenn die Liste voll ist, die doppelte Anzahl an Elementen reserviert wird für die nächsten Elemente, die eventuell hinzugefügt werden können. Das heißt, wenn du eins oben drüber bist, über diese Grenze, dann bekommst du eine doppelt so lange Liste, obwohl die eigentlich leer ist, aber Speicher dafür wird schon angefordert.
I could simply measure my dick by using JSON stringification, but this has its drawbacks. It does not always get the proper length of my dick, often under-measured. I worry that my lack of measurement is due to UTF-8. I also feel like the stringified dict performance would be suboptimal. Option 2, pickling. The second option would be to pickle dict it. To pickle dict it.
Yep, dict.
For those unfamiliar with pickling, here's a resource, pickling. I'm unfamiliar with the performance of a pickled dick, but it seems to have a firm base of support. The protocol version 4 added in Python 3.4 adds support for very large dicks. This does seem to fix potential UTF-8 encoding issues easily by measuring the dick's output directly. Protocol V5 discusses out-of-band data. So there is a potential here for being able to take the dick as it comes, no matter how much there is of it. But there is a fundamental...
Manche Leute auf Stack Overflow sind schon Meister drin im Schreiben solcher Dinger.
Problem. You can't rely on a first glance memory usage of your dict. The nature of memory allocation is in expansion and contraction means that it can grow substantially when you start messing with it. Potential measurement ideas. I could take the approach of dict measuring head on by considering the runtime implications of Python. I also feel this to be the most correct. I don't want to consider pointers and their weight to be zero. In the previous two methods, really only consider direct dict measurements as opposed to the indirect heap management. Helping hand. Does anyone have any ideas how to measure pointers and or potential pointer counts within my dict? I know dicts are very complex, and I don't want to miss a drop of memory. I was thinking of simple taking the sub plus or sub length plus 4 for each key and value. Thanks.
Bin schon auf die Antworten gespannt. Ach, Moment, das ist Twitter.
Hello. We are writing in reference to your Stack Overflow account, the Primogen. Your question, the best way to measure...
Die Frage wurde entfernt. Okay, Stack Overflow ist offiziell komplett spaßbefreit jetzt.
Your dict in bytes was deleted as rude slash abusive because it appears to have deliberately crafted to have multiple sex-based double entendres. How thoroughly
Naja, not false, yeah.
Who wove the double entendres into your question was impressive, but it also made it clear that it was doing so intentionally.
Ja,
in addition,
schon.
Given that
ja,
it has
schon.
Been closed as a duplicate of a question which already has multiple duplicates.
Immerhin, die Begründung kann man nachvollziehen.
It does not appear to offer much benefit to the site for anything other than the existence of double entendres. In other words, it seems that the effort to completely rewrite the question in order to remove the intentional focus on dict jokes, double entendres, would provide little overall benefit to the site. Regards. Stack Overflow, moderation team.
Tja. Immerhin. So würde ich mir das wünschen, wenn Twitch jemand sperrt, dass man wenigstens genau weiß, warum. Oder halt entfernt.
You're welcome. You're welcome, Twitch. Okay? The name is the Dictogen. Actually, I do have one more story for you. I do actually have one more story for you. I kid you not. I went to Vercel, okay? The Vercel conference. I know, it was a dicked move. But it was a bold dicked move, but it paid off. They really grabbed that question with both hands and just
Oh, ist gut. Jetzt lass mal gut sein, Alter.
Got it out of there, you know what I mean? So, I went to the Vercel conference, and I was standing around a table. And there were multiple people at the table, of course. And I was going through, looking at each person, and I looked at one of the tags, and it said Stack Overflow. And I went like this. This is all I said. This is it. I didn't say anything.
dicked.
Anything else? I said, you work at Stack Overflow? And he's like, yeah. And I was like, dude, one time I asked a question that got deleted, and his response was this. You're the dicked guy. And I was like, I am the dicked guy. I'm the dicked guy. Hi, everybody. I'm the dicked guy. Like, I gave him no indication into what I actually did. He knew. He could smell it. He could see it. He could.
Okay, das war nicht schlecht. Ich kann mir die meisten der Videos von ihm nicht angucken, weil das immer so super, super hyperaktiv ist, alles. Da komme ich ganz aus der Ruhe. Ja, aber das war ganz witzig. How? Was ist das für ein Video, Alter? How NoFap helped me get into tech and become a better engineer. Da kann man noch was lernen, Chat. Was verdient eine Dorfentwicklerin? Das haben wir sogar, glaube ich, sogar offen, das Video irgendwo. Ich weiß noch nicht mal, was eine Dorfentwicklerin überhaupt macht. Habe ich jetzt auch keinen Bock mehr anzugucken, ehrlich gesagt. Forget Pies. This Mini-PC you should be looking at.
Okay. I love Raspberry.
Warum? Warum? Warum soll ich das machen? Der Raspberry Pi ist nicht wegen der Leistungsfähigkeit so beliebt, sondern früher zumindest mal wegen des Preises und quasi dem konkurrenzlos guten Support an Tutorials, Add-ons, Guides, Header, Zusatzhardware und das gesamte Ökosystem.
Pis and other single board computers, but they can often be underpowered, incompatible with software, or just really expensive.
Ja, und deswegen will man halt auch einen Raspberry Pi haben, weil dann hast du die Probleme
nicht.
Also love
desktop computers for their performance and expandability, but they can often just take up a lot of space. I mean,
nice, guck mal hier. Hat der allen Ernstes da was mit einem PCI-Steckplatz noch drinne? Was hat denn der da, Alter? Was ist das denn? Aus welchem Jahrtausend kommt denn das?
Look at my office right now, for example. What if you need something small and efficient that also has great performance and compatibility? We'll get ready to...
Nein, das wird es nicht sein, was er uns vorstellt. Wetten, weil das Ding keine gescheiten GPIO-Pins hat, was er uns jetzt vorstellen wird.
Chuck those Raspberry Pis and kick your desktop to the curb.
Ja?
Because this might be a much better...
Tja, hat keine GPIO-Pins. Fällt schon mal so ziemlich das meiste flach, was man an Bastelsachen mit dem Raspberry Pi macht. Also komplett useless.
The end of my video and actually planning to
debated.
And honestly covering some Raspberry Pi alternatives for home I picked up used on eBay. I'm actually working.
Hat keine Chips. Können wir uns das ganze Video schon schenken? No. Also insofern. Useless. Lul. Aber wofür GPIO? Also, ich zeig dir erstmal, was das ist. GPIO sind diese Pins hier am Raspberry Pi. GPIO steht, wenn ich das richtig im Kopf habe, für General Purpose Input Output. So, Das sind Pins, wo du Add-ons anschließen kannst oder alle möglichen anderen Bastelkram für Hardware. Ja? Da kannst du zum Beispiel, du siehst ja hier die Belegung, ja? Da kannst du zum Beispiel Temperatursensoren anschließen, Luftfeuchtigkeitssensoren, generell alles, was irgendwie digitalen Input-Output hat, kannst du da dran anschließen. Ja, Regen, Wetterstationen, alles Mögliche. Bei Sensoren musst du gucken, dass die 5 Volt vertragen, sonst hast du teilweise Probleme beim Raspberry Pi. Ja, da schließt du Hardware dran an. Und nachdem der Raspberry Pi sehr beliebt ist für Bastelprojekte, ist natürlich blöd, eine Alternative zu empfehlen, die man nicht mal für Bastelprojekte benutzen kann. Deswegen ist die Alternative, die der Typ gerade gezeigt hat, vollkommen sinnlos. Kann im Raspberry Pi überhaupt keine Konkurrenz machen. Es gibt auch schon sehr viele komplett fertige Header-Module, die steckst du einfach nur noch drauf auf dem Raspberry Pi. Ja? Dann kriegst du dann Relays drauf und sonst was, je nachdem, was du dir für Header kaufst. Ich habe mir zum Beispiel ein Header für Raspberry Pis, die ich hier bei mir daheim benutze, ist dieses Ding. Ist das Teil, so, das macht man so auf dem Raspberry Pi drauf. Der Raspberry Pi Zero hat genau das gleiche Pin-Layout. Und da bekommst du dann zum Beispiel, man sieht es ja auch hier, da bekommst du 3 Analog-Digital-Konverter. Enorm praktisch, bis zu 24 Volt. Input halten die aus. Da kannst du beispielsweise dann auslesen, wie viel Spannung anliegt auf irgendwelchen Leitungen. Was ganz sinnvoll ist, wenn du irgendwelche alte Technik hast, die eben halt damit irgendwas anzeigt. Zum Beispiel meine Türgegensprechanlage, die hat 15 Volt, während man spricht, 19 Volt idle und 21 Volt, wenn es klingelt und sowas. Das kann man damit dann auslesen. Da hast du noch Inputs, du hast ein Relay zum Schalten, noch Outputs. Also sowas zum Beispiel, ja, also als Add-on obendrauf. Und dafür braucht man GPIO-Pins. Warst du gestern im Stream dabei? Das, was wir gestern gemacht haben im Stream, die Steckdose flashen. Das hätte man auch mit einem Raspberry Pi machen können. RXTX anschließen. Wobei ich mir da gar nicht sicher bin, ob es da nicht Probleme gibt, weil sind die Raspberry Pi IOs, GPIOs nicht immer 5 Volt? Dann hätten wir vielleicht den ESP kaputt gemacht. Sind die 3,3, dann ist gut. Dann passiert nichts. Sehe ich auch so. Und jetzt, wenn es wieder ein bisschen günstiger werden sollte, was ja schon der Fall ist, man kriegt der Raspberry Pi jetzt mittlerweile wieder für so 80 Euro, was immer noch das Dreifache ist des normalen Preises, aber immerhin, ja, nicht mehr für nur 250 Euro teure China-Chinesen-Bundles. Bleibt das Beste. Nass ist auf dem Raspberry Pi nicht so gut. Also wenn man ein bisschen Performance haben will. Also ich finde, für nass gibt es tatsächlich deutlich bessere Sachen. Sowas wie ein Pi-Hole kann man machen. Leider lässt sich mit einem Edgard oder einem Pi-Hole immer weniger blocken im Internet. DNS-Blocker sind eigentlich ziemlich aus der Mode. Wenn ich das nochmal offen, weg damit. I hacked this firmware and found something concerning. Wenn das mal nicht Gbay-Titel ist. paar Tabs offen. Ja, Moment mal. Ich habe nicht nur da Tabs offen, ich habe da auch noch Tabs offen. Und weißt du, was das Frustrierende an der ganzen Sache ist? Noch nicht mal jetzt habe ich die Hälfte von meinem RAM ausgelassen und ich habe noch eine VM auf dem zweiten Bildschirm. By the way, Nudeln mit Lachs. Beste. Oh. Pepo Happy träumt von Pepega Happy. Der Titel, Alter. Frech! Wir testen den Gaming-Laptop. Warum ist das frech? Oder meint der AliExpress ist frech?
Man sollte keine...
Wow, was ist das hier? Studium Data Science. Oje, da gibt's jetzt ja sogar eine Fachinformatiker-Ausbildung. Fachinformatiker, das heißt nicht Data Science, das heißt doch irgendwie... Daten- und Prozessanalyse, genau. Datenanalyse und Prozessanalyse. Ich glaube, ich habe noch nie jemand gesehen, gehört, der die neuen Fachinformatiker-Ausbildungen gemacht hat. Chat, irgendjemand von euch dabei, der Fachinformatiker Datenanalyse, Prozessanalyse oder dieses Netzwerktechnik-Ding gelernt hat? Was ist das für ein Knopf da oben? Location. Gibt's was? Kennt ihr denn wenigstens einen Ausbildungsbetrieb, der einen der beiden anbietet? Ich nicht. Deiner? Okay. Okay. Tatsächlich, okay. Dann seid ihr echt in einer Minderheit, weil ich habe noch keine gesehen. Piehole mit Medusa. Was ist denn Medusa in dem? Das ist irgendein Torrent-Kram, oder? Was ist Medusa? Ist das irgendeine Blockliste oder was ist das? Kenne ich nicht. Sagt mir nix. Ja gut, die können ja schlecht für drei Leute dort eine eigene Klasse machen. Das weiß ich nicht genau. Aber sie existieren, habe ich gehört. Moment, ich muss mal kurz auf GitHub gucken. Hat der VM-Champ vielleicht neue Issues? Ja, der hatte ein paar. Vom FIPS und vom... Missing Glib Versions... Der FIPS hat Pull-Requests eröffnet. Nee, Issues geschrieben. Sollte ich vielleicht mal merchen? Ihr wisst, wie das ist, wie sehr ich mich um meine Open-Source-Projekte kümmere. Meistens habe ich nach dem initialen Upload fast schon keinen Bock mehr. Ach so, ja. Ja, aber den Fiat-Champ muss ich echt mal überarbeiten. Weil ich fürchte, wenn ich mein Home Assistant update, dann geht er nicht mehr. Das ist ziemlich, ziemlich sadge. Leute, wisst ihr, was auch sadge ist? Was extremely massive sadge ist? dass ich die letzten 15 Minuten keinen Prime-Sub mehr bekommen habe. Nein, das wollte ich nicht sagen. Wisst ihr, was extremely sad ist? Dass ich morgen früh aufstehen muss und nach Frankfurt fahren muss mit der Bahn. Adonex hat resubscribed. Habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Dankeschön für den Sub. Und Darkzone auch. Pock, Leute. Massive.
Nice, nice.
Kein Homeoffice. Nein, morgen nicht. Morgen ist zweiwöchentliches Sprint-Planning. Passt mal auf, Leute. Ich muss euch mal meinen Terminkalender für morgen vorlesen. Ihr werdet euch kaputt lachen, ne? Nekorok, dankeschön für den Sub. Nicer Chibate. Passt mal auf, mein Terminkalender für morgen. Also, ich bin so ungefähr... ich denke mal so 8.45 Uhr oder so. 8.30 Uhr, 8.45 Uhr, so rum. 8.30 Uhr, sagen wir mal. Bin ich wahrscheinlich auf der Arbeit. So, und dann geht's los. 9.30 Uhr... Daily Scrum. Weiter geht's danach. Also, ich lese euch das mal vor. 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr Daily Scrum. Danach 9.30 Uhr bis 11 Uhr Sprint Review. Danach 11 Uhr bis 12.30 Uhr Sprint Retrospektive. 13 Uhr bis 14.15 Uhr Projektsteuerung. 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr Sprint Planning. Ich mach nichts den ganzen Tag. Es ist einfach von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Okay, 16 Uhr hau ich ab. Ist einfach Gemiete, Alter. Was ist das für ein Tag, Mann? Nur eine halbe Stunde Pause. Ja, gut, ist okay. Wie würde ich sonst... Lumiko, danke für den Sub, wird eh abgezogen bekommen. Ey, was wir alles integriert haben, das willst du gar nicht wissen. Das ist Weird Champ. Gib denen den Elmo. Ja, aber ich müsste ihnen den Elmo geben und dann sagen, ich baue mich vom Acker. Man muss ja da sitzen bleiben. Halbe Stunde Mittag ist gar kein Problem. Wir haben eine ganz gute Kantine. Die ist wirklich nicht schlecht. Deswegen halbe Stunde packt man so. Nee. Habe ich auch aktuell keinen großen Anwendungszweck. Für was benutzt du das? Ich bleibe eh nicht bis 16.30 Uhr da. Ich werde spätestens 16 Uhr abhauen. Oh, kann man auch machen. Halbe Stunde Mittag regelt. Tja, wie lange fährst du auf die Arbeit? Naja, wenn man mal Bahnsachen mit dabei rechnet, würde ich sagen, von Haustür zu Haustür ungefähr eine Stunde. Wenn alles glatt läuft, auch kürzer. Also die reine Fahrzeit mit der Bahn ist... Ich glaube so eine halbe Stunde. Ungefähr. Ja, halbe Stunde. Ja, dafür habe ich im Flur meine Fire HD Tablets hängen mit dem Home Assistant Dashboard drauf. Ich fahre aber nicht zwei Tage die Woche nach Frankfurt. Ich fahre nur einen Tag die Woche nach Frankfurt. Eigentlich fahre ich sogar. Nee, stimmt nicht. Ich fahre einen Tag die Woche nach Frankfurt, das halte ich aus. Das ist kein Ding. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich verbinde das meistens ganz geschickt mit täglicher Bewegung. Weil wenn ich heimfahre, dann ziehe ich mir auf der Arbeit schon eine kurze Hose an. Und wenn ich heimkomme am Bahnhof, dann laufe ich gleich meine 1,5 Stunden. Einmal Runde hier. Brücke, über den Main runter, Brücke und dann zurück. Und dann bin ich gleich... Habe ich gleich schon mein Bewegungspensum. Ist natürlich ein bisschen unangenehm, weil ich einen Rucksack dabei habe. Aber gut. Besser als erst heim und dann nochmal raus 1,5 Stunden. Besser Weg vom Bahnhof gleich damit verbinden. Mit Laufen meine ich übrigens wirklich in dem Fall Laufen, nicht Joggen, ja. Mit dem Rucksack auf und so. Relativ zackig, 1,5 Stunden hier. Große Runde über die Brücke am Main lang und dann heim. Aber ich kann es nur empfehlen. Jeden Tag 1,5 Stunden Bewegung und man hat kaum noch Probleme. Also, bisschen zackigere Bewegung. Und man hat kaum noch Probleme mit zu fett werden, mit Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, alles ist alles viel besser. Kreislaufprobleme, geht alles weg. Man muss sich einfach nur zackig 1,5 Stunden am Tag bewegen. Wahrscheinlich tut es sogar auch ein bisschen weniger. Mein Router ist gerade überhitzt, hab 30 Grad. Alter. Also ich habe, glaube ich, gerade 26 Grad hier. Das ist ganz angenehm. Ich habe auch die Klimaanlage an. By the way, ich finde dieses Nudel mit Lachsbild immer noch einfach mega nice. Deswegen hast du gestern gefragt, ob ich eher Penne oder Spaghetti esse. Kann das sein? Weil du das Bild machen wolltest. Jetzt ergibt das auch Sinn. Ich weiß gar nicht, ob der Rackman noch da ist. Hast du auch ein Walking Pad? Was ist das? Nö, hab ich nicht. Ich tracke meine Runden auf per App. Aber was ein Walking Pad ist, weiß ich nicht. Ach so, ein Laufband. Oder sowas in der Richtung. Nee, hab ich nicht. Du meinst so am höhenverstellbaren Schreibtisch ein Laufband? Nein. Nice. Ah, das ist aber schon... Moment, du hast seit dem April 20 Kilo abgenommen. Das ist krass. Das sind ja im Prinzip nur 3 Monate. Also ich habe 18 Kilo abgenommen. Allerdings nicht in 3-4 Monaten, sondern so einem Dreivierteljahr ungefähr. Oder sagen wir mal, in einem Jahr. In einem Jahr habe ich 18 Kilo abgenommen. Jetzt bleibt's aber mehr oder weniger gleich, weil ich wieder angefangen habe, Massen zu fressen, Leute. Ich kann einfach nicht aufhören, Massen zu fressen, ey. Aber jetzt ein bisschen gesündereres Zeug als früher noch. Ich meine, okay, heute war übelst ungesund. Heute darf ich nicht als Beispiel nehmen. Aber es gab immerhin Salat dabei. Heute darf ich nicht als Beispiel nehmen. Heute war ungesund. Hast du kleine Tipps für mich? Fange am 1.9. meine Ausbildung an und bin dann Schule Werner von Siemens Schule in Frankfurt. Besser. Ja.
Nice.
Kannst dich schon mal an eine Schule gewöhnen, die aussieht innen und außen wie im Knast? Soll ich bis dahin mich noch was informieren oder einfach auf mich zukommen lassen? Also, du kannst dich schon mal mit dem Gedanken abfinden, dass du in der Berufsschule wahrscheinlich nichts Sinnvolles lernen wirst und mehr oder weniger die Zeit absitzt und Noten eigentlich auch nur hinterhergeschmissen werden. Aber ansonsten, was gibt es so als Tipp? In welchem Bereich wirst du denn arbeiten? Weißt du das schon? Windows, Linux, Netzwerk, Softwareentwicklung, welche Richtung da so? Bin im Bereich Systemintegration. Ja, aber was machst du denn da? Oder was machen die denn dort? Systemintegration ist ja alles und nichts irgendwo. Das sagt ja also noch nichts. Ja. Ganz ehrlich, große Tipps habe ich nicht. Das Wichtigste ist eigentlich nur, dass du dich dafür interessierst und dir neue Sachen angucken möchtest. Rest ist eigentlich egal. Und wenn du dann irgendwann mal nach 3 Jahren die Abschlussprüfung schreibst, alte Prüfung als Vorbereitung machen. Das reicht in der Regel. Es bringt nichts, dir großartig was anzugucken, wenn du noch gar nicht weißt, was du machen wirst. Ja, wenn du jetzt wüsstest, okay, der Laden setzt hauptsächlich Linux ein, dann könntest du dir das schon ein bisschen angucken. Dann könnte ich dir da auch ein paar Tipps geben, was du wieder da am besten startest. Aber wenn du es noch gar nicht weißt, ob Windows, Linux, Netzwerk, was auch immer, das ist sehr schwer, da was zu raten. Ja. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, guck dir so Basic-Sachen an, wie irgendwie Netzwerkgrundlagen oder so, das braucht man immer. Aber ganz ehrlich, das lernst du dann bei der Arbeit in der Berufsschule besser als im Vorfeld so abstrakt alleine. Also insofern, eigentlich musst du nichts wissen im Vorfeld. Deswegen heißt es ja auch Ausbildung. Drifter, danke für den Sub. Pog Prime Subscription, Leute. Also ich sehe, Leute, ich muss so Titel öfters machen. Es wollen ja auch alle High IQ werden, verständlicherweise. Die Sache ist bloß die, Chat, wo soll das noch hinführen? Wir haben schon den intelligentesten Chat auf ganz Twitch. Wo soll das denn noch rauskommen dann? Wenn der intelligenteste Chat auf Twitch noch intelligenter wird, was passiert denn dann auf einmal? Da brauchst du kein Chat-GPT mehr, der Twitch-Chat hier macht das eh alles besser. Nee, das ist so. Das ist so, ohne Scheiß. Leute, geht mal auf irgendeinen random Channel auf Twitch und guckt euch dort den Chat an. Ich hab mit Abstand den schlauesten Chat auf Twitch. Okay, vielleicht, wenn man manch andere so Bastel- und Technik-Channels sich anguckt, da ist vielleicht ähnlich, aber wir sind weit, weit über dem Twitch-Durchschnitt. Was hier angeht, Leute. Hier hat noch nicht einer mal Digger geschrieben im Chat heute. Beam, dankeschön für den Sub. Pay to win. Ja. Ja, das war klar, dass jetzt geht's wieder los. Ja, Prime Sub geht auf meinen Nacken. Ich weiß nicht, sagt man das heute noch? Geht auf meinen Nacken? Ich glaube, das ist auch schon wieder out, oder? Das hat man wahrscheinlich einfach nur früher gesagt. Sagt man noch? Okay. Wir haben früher nicht Digger gesagt, wir haben gesagt Alter. Das ist aber total out. Heute ist es seit Jahren eigentlich schon Digger. Bro. Ja, Bro ist auch so ein Ding jetzt. Chat, ihr seid so schlau, deswegen wisst ihr doch jetzt auch, was um 22 Uhr ist, oder? Was ist um 22 Uhr? Richtig! Ihr habt's erkannt. Boomer müde. Insgeheim natürlich Fortnite, korrekt. Ich sehe schon, ihr wisst Bescheid. Also Chat, wir sehen uns morgen. Macht's gut, bis dann. See you.